da waren Sonderprüfungen natürlich, die gingen aber zum Beispiel in der Türkei 250 Kilometer Sonderprüfung. Da bist du nur über Stock und Stein gefahren. Und wir sind an dritter Stelle gelegen und da ist uns das Auto kaputt gegangen. Und der Ernie Klein, also nicht der ältere Bruder, der später tödlich verunglückt ist mit einem Flugzeugabsturz, der hat uns abgeschleppt. Und der ist natürlich dann weitergefahren. Morgens sind wir dann raus auf die Straße geguckt und überlegt, wie kommen wir jetzt weiter? Da gab es noch keine Handy oder sonst was. Und dann kommt da ein VW-Bus mit Ulmer Nummer. Es waren da lauter Hippies drin, 5, 6 Stück, die da ja durch die Gegend gegondelt sind. Und dann haben wir dann gesagt, Mensch, der bringt uns mit wenigstens nach Kanda auf den Flughafen. Dann haben wir immer Geld dabei gehabt, dann haben die richtig gut bezahlt und dann haben die uns zum Flughafen gebracht. Und dann sind wir abends noch nach Frankfurt gekommen. Das Auto hat uns überhaupt nicht interessiert. Am besten mir jetzt anzündet.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten. Mein heutiger Gast ist auch wieder so eine bescheidene Koryphäe hinterm Lenkrad und auf jedem Untergrund schnell gewesen. Sein motorsportlicher Einstand fand auf Rallye-Pisten statt und je länger diese Marathonläufe gingen, umso besser hat es ihm gefallen. Später war er auf der Rundstrecke als Werksfahrer für Porsche, Mercedes, BMW und Ford unterwegs und für die Kölner hat er auch seine größten Erfolge eingefahren. So gewann er im Ford Escort 1971 die Tourenwagen-Europameisterschaft und 1973 und 1974 die deutsche Rennsportmeisterschaft. Besonders gefallen hat es ihm als junger Rennfahrer aber bei Mercedes, denn das war die Marke, von der er damals geträumt hat. Dazu passt übrigens auch mein heutiger Partner, denn diese Folge wird euch präsentiert von Mercedes-Benz Classic Partner, dem Netzwerk von Spezialisten für klassische Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Vom Daily Driver über das Schönwetterauto bis hin zum Sammlerstück seid ihr hier goldrichtig, wenn ihr einen Experten für euren Mercedes-Benz sucht. Gerade jetzt, wo viele Autos mit Saisonkennzeichen aus dem Winterschlaf geweckt werden, lohnt zum Beispiel ein prüfender Blick auf das Alter der Reifen. Denn auch wenn sie keine Sicht- oder spürbaren Standschäden haben, mit 10 Jahre alten Reifen möchte ich nicht mehr gerne fahren. Und neben Classic-Reifen erhaltet ihr bei den Mercedes-Benz Classic-Partnern auch Wartung, Reparatur, Restaurierung und werdet natürlich mit Original-Ersatzteilen versorgt. Vergesst die Fehlersuche in der dunklen und zugigen Garage, genießt lieber das Fahren selbst. Und wenn der Fachmann einen Motor einstellt und alle Filter frei sind, dann spart das sogar Sprit. Kann ja auch nicht schaden in der momentanen Zeit. Jeder der Partner hat eine individuelle Spezialisierung auf bestimmte Baureihen, Arbeiten und Gewerke. Wer für euer Fahrzeug der Spezialist ist, das zeigt euch die Classic-Partner-Händlersuche. Einfach Ort, Baureihe und gewünschte Arbeit eingeben unter www.mercedes-benz.de/Classic-Partner. Alle Infos und den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit meinem heutigen Gast, dem Rennfahrer Dieter Glemser.
Ford Köln, die haben mich zum schnellsten Rosenzüchter gemacht, sogar schnellster Rosenzüchter der Welt.
Da haben Sie recht.
Und dann haben sie mich einmal ein paar hundert rote Rosen, haben sie irgendwelche wichtige Leute geschickt, Presseabteilung von Ford. Und ich musste da immer unten unterschreiben, da war so ein Bindel dran, rote Rosen vom Rennen. Ja, da geniere ich mich heute noch.
Dieter Glemser. Ja, aber dann fangen wir doch gleich mal vorne an.
Ihre Eltern haben eine Gärtnerei gehabt.
Ja, sicher. Und ganz am Anfang, da gab es in Stuttgart, gab es den einen Club Motorsport, wo die Amerikaner gemacht haben. Und da sind wir Gymkhanas in die amerikanischen Kaserne gefahren. Und ich hatte damals ein MG und wir waren da überall in Stuttgart, gab es 2, 3 Kasernen. Und da gab es also richtige Slaloms auf Zeit. Und das lief damals schon mal ganz ordentlich, habe ich gestanden, Mensch, die fahren da gar nicht so schnell, das geht ganz gut. Okay, das war der Anfang in Stuttgart, Gymkhana, also auf jeden Fall bin ich mit dem MG, das ging dann los, es war 59, bin ich das erste Bergrennen gefahren, in Schorndorfer Bergrennen und so weiter, da war der Strähle und so weiter und ja, also mit mäßigem Erfolg, was heißt mäßig? Mit dem MG kannst du ja nicht so tolle Zeiten fahren. Auf jeden Fall habe ich dann später, wo ich da Porsche Super 90 mir gekauft habe, in Pferdsfeld, da gibt es sogar noch einen Pokal da hinten, der älteste, wo ich habe, die Sonderwertung und so weiter. Und die habe ich meistens alle gewonnen mit dem Super 90, die Sonderwertung. Da waren eigentlich die Carrera oder die normale 1600er Porsche, waren da immer getrennte Wertung auf jeden Fall. Und dann habe ich zusammen, da habe ich schon den Rolf Wüderich kennengelernt und gekannt. Und mit ihm habe ich dann einen Porsche Carrera gekauft, der damals 15.000 D-Mark gekostet.
Das richtig Geld
war. Heute oder? Kostet der Motor 150.000, wenn er noch da wäre. Ja. Und das Auto eine halbe Million. Ja. Unglaublich. Und der Rolf Wüderich, ein super Typ, toller Mechaniker. War natürlich manchmal auch ein bisschen extravagant, auf jeden Fall. Wir haben uns toll verstanden. Und da sind wir, hat er mir mein Auto vorbereitet, in der Gärtnerei, in der, so eine kleine Schube haben wir da, das Ding, natürlich Carrera, Sebring, Auspuff und so weiter. Und sind da nachts um 1 Uhr irgendwo, also normalerweise würde es da halt eingesperrt, wenn du mit dem Krach da rumfährst. War einmal, also, und der Rolf, da sind wir dann, das erste Rennen, wo ich gefahren bin, war in Spa. Da bin ich also alleine gefahren. Der Rolf hat mein Auto vorbereitet und da war ich, glaube ich, Dritter in der Klasse. Das war schon mal nicht schlecht. Und dann bin ich Rennen gefahren am Norrisring und so weiter. Und bin dann, das war überhaupt das Sprungbrett für mich, die Lio Charbonnier. Das heißt, Rallye Stuttgart, Lio Charbonnier, war eine richtig große internationale Rallye, wo auch die ganze französische Superstars, wo alle da waren. Und da haben wir, ich weiß noch, mit dem Porsche Carrera, haben wir zwei Spike-Reifen gekriegt, vom Herbert Linge ausgeliehen, wo der da irgendwo nur gehabt hat. Die haben wir hinter reingelegt und dann sind wir Start in Stuttgart Solitude, da auf der Solitude-Strecke war ich schnellster. Das war schon mal ein ganz guter Anfang. Und dann, okay, dann ging es in die Alpen und so weiter. Und wir sind damals Zweiter im Gesamtklassement geworden. Das war die Sensation. Da hat der Skiweltmeister Aurier, Namen kennen Sie den? Ja. Nee, zu jung. Okay, und der hat damals gewonnen mit dem Ferrari und wir waren mit dem Porsche Carrera Zweiter. Und es war sofort ein Drama. Wir waren fast todkrank, beide. Auto hat keine Heizung gehabt, nichts. War nur das eine Glück, die Frontscheibe war frei, weil sie mit Draht verdings war natürlich.
Also
war
ein Heizdraht,
ja, genau. Und da war das, konnte man also immer Gas geben, und wisst noch, wo es hingeht. Das war toll. Und da war der große Sieger in Stuttgart, war ganz toll. Und da gab es 80 Goldstückchen habe ich bekommen.
Okay.
Also und die haben damals einen Wert gehabt von 25 D-Mark. Und mein Rolf sei, was ist, willst du die Hälfte oder was? Ich brauche Bargeld, gib mir Geld, ich brauche Geld. Und dann hab ich ihm da das Geld dafür gegeben, wo er für die Goldstücke und so weiter. Okay, und das war der Anfang. Und der Rolf hat dann das Auto noch 2 Jahre mit betreut. Wir sind haben sogar ein Werksauto gekriegt zum Training. Sofia Lüttich, ja. Sind wir an den Start gegangen, sind gefahren. Und da haben die bei uns, haben meinem Motor einen Fehler gemacht. Ich habe das Ölpumpe verkehrt rum angeschlossen, auf jeden Fall im Bodensee, wo wir da waren. Das Ding ist hier ersoffen im Öl, der Motorraum und alles. Okay. Und hat überhaupt keine Leistung gehabt. Und dann sag ich, du, Rolf, das hat ja überhaupt keinen Wert. Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt daheim. Und dann war der so sauer. Wir sind kaum daheim gewesen. Der hat seine ganze Werkstatt, was er da aufgebaut hat, alles mitgenommen. Mit dir mache ich nie mehr was. Dann sage ich, Rolf, sag mal, bist du bekloppt? Das hat doch nie einen Wert gehabt. Das wäre ein Witz gewesen. Ja, okay. Und dann haben wir uns getrennt. Ja, eigentlich, ja, war ein Jammerschad. Und dann hat er den Günter Klass betreut. Günter Klass, Mensch, da gibt es Sachen, das ist unglaublich. Der ist natürlich tödlich verunglückt, wie alle die richtig Schnellen. Und zwar ist der verunglückt, da sind wir gefahren in Mugello und früher natürlich bei der Targa Florio. Da ist der Klass, der Gerhard Mitter, Udo Schütz und die ganze Kerle alle gefahren. Da waren immer 3, 4 Porsche im Start. Also da war der Ferdinand Piech, war da als junger Ingenieur dabei. Und da waren wir 14 Tage, waren wir da beim Training. Und um die Strecke, die war ja 45 Kilometer, die Strecke, eine Runde. Und da hast du eigentlich schon ewig gebraucht, um mal zu wissen, was jetzt kommt.
Wo es lang geht, ja.
Ja, okay. Und ich bin mit dem Hans Herrmann gefahren. Und der Hans ist der Start gefahren und da war ja die ganze Weltklasse, Bandini und die ganze Ferrari und Porsche mit 4 Autos. Und der Hans kommt rein nach 2 oder 3 Runden, übergibt mir das Auto und dann hat es angefangen zu regnen. Aber wie? Und ich, komischerweise, entweder war ich so blöd oder naiv, auf jeden Fall, ich habe alle überholt. Und da gibt es noch ein Ding, das steht da hinten dran, das hat der Röhrl drucken lassen, da hinten.
Ah, diese Mission 1000, ja.
Ja,
und da. Im Regen, bei schwierigsten Strecken, mit einer unfassbaren Rekordrunde. Bei 45, 34.
Ja, und das war unglaublich. Ich habe es selber nicht fassen. Und das kam mal in der Porsche-Zeitung. Da hat, ich weiß nicht, welcher Journalist der war. Ich möchte von dir die beste Runde, wo du je gefahren bist in deinem Leben. Und dann habe ich mir diese Runde ausgesucht. Ich habe aber zum Schluss das Auto rausgeschmissen, weil. Das war Pech, da war Spitzkehre und da ist unheimlich viel Regen und Dreck runtergekommen. Und der Spitzkehre hat mich rumgedreht und hinter an die Mauer noch und da war es aus.
Ausschluss, ja.
Okay, ja. Hans war sauer und ich war der Schnellste, aber haben wir nichts drum kaufen können. Und 14 Tage später ging das weiter, 1000 Kilometer Rennen Nürburgring. Und Hans Herrmann, Glemser, Carrera 6. Waren dritte oder vierte im Start, da waren die ganze Ferrari da, die Dino Ferrari und so weiter. Und der Hans bringt das Auto, ich sitze ins Auto rein und es hat wieder angefangen zu regnen, wie die Sau. Und dann denke ich, ich war ja so blind, okay, jetzt probiere ich es mal, ich zeige es euch mal jetzt, wie es richtig geht im Regen. Ich bin gerade kurz vor dem Schwedenreiz gekommen, da war so viel Wasser auf der Straße, ich konnte nicht einmal auf Bremse mitreden, durch das Gebüsch durch und das Auto, ist nichts passiert, das Auto war nicht so schlimm, da hat es noch keine Leitplanke und nichts gegeben, da bist du halt ins Gebüsch rein.
Bist auf, bist zu.
Ja, genau, so hieß es. Okay, also der Hans war natürlich, und das Köstliche war, der Huschke von Hanstein, mit dem habe ich ja eigentlich ganz toll verstanden, der ruft mich am Montag an sich da, Herr Glemser, also haben ein kleines Problem, bevor Sie es aus der Zeitung erfahren, der Hans will nicht mehr mit Ihnen fahren. Okay, es war insofern kein Problem, weil ich natürlich noch Chance gehabt habe, bei BMW und später natürlich bei Ford zu fahren. Da war das also kein Riesenproblem. Aber das war köstlich, wo der gesagt hat, bevor sie es aus der Presse erfahren, der Hans will nicht mehr mitfahren.
So. Wir müssen noch einmal auf den Rolf Wüterich kurz zurückkommen.
Ja.
Sie haben gesagt, weil der so extravagant war. Wie hat sich das denn geäußert?
Ja, nee, also der Rolf Wüterich ist natürlich weltbekannt geworden durch seinen Unfall mit dem James Dean.
Genau.
Er war da viele Monate im Krankenhaus und ihm ging es auch nicht gut. Auf jeden Fall ist er dann wieder nach Deutschland gekommen und hat da einen Job gehabt bei Porsche. Und wo wir damals die Lüttich-Sophia-Lüttich gefahren sind, hat er sogar bei Porsche einen Trainingswagen vor uns rausgelassen und wir sind da in den Seealpen, haben wir da Kaviar, die ganze Pässe trainiert und ich habe, das war eigentlich noch das Tollste, irgendwie bei Nacht an einem Fels hängen geblieben und mein Rolf, der war eigentlich nicht richtig angeschnallt, der ist mit dem Kopf an die Windschutzscheibe und dann ist die Windschutzscheibe rausgeflogen und er hat Blut, war nicht verletzt, aber die Katastrophe war natürlich, wo wir das Auto zurückgebracht haben. Da rief ich, aber du gehst natürlich mit, gell, wenn wir das Auto abgeben. Und dann war da Harald Wagner und okay, die haben da kein riesen Theater gemacht.
Okay.
Also es war Training und trotzdem, und deshalb war der Rolf natürlich so sauer, weil wir da riesen Aufwand drin haben. Zuerst Training, er hat das Auto besorgt und wir fahren in den Bodensee und ich sage, du, wir gehen heim, das Auto geht nicht, das merkst du selber. Und da war die Freundschaft war da dann beendet und er ist dann im Bobby Glass und das war auch ein unglaublich schneller Typ. Ja. Der hat sich mit dem Mittag und in der Tag einfach mit alle angelegt, weil er natürlich unbedingt da die alle und dann hat er ein Angebot bekommen, ich weiß noch vom Huschke, der, hör mal, da sind wir morgens, da hat der Huschke, morgens um 4:30 hat er einen Dirner geknallt und gesagt, aufstehen, raus jetzt, ihr seid nicht zum Spaß da. Und dann hat er mal mit dem, kann ich mich gut erinnern, der Puppi Glas stand da, die Hände in der Tasche. Und der Huschke hat ihn lang gemacht. Der hat gesagt, wenn ich mit Ihnen rede, können Sie mal die Hände aus der Tasche nehmen. Oh, so ging die Jacke. Okay, also, und der Günter Glas ist dann zu Ferrari, weil er richtig schnell war und gut. Und ist da im Mugello beim Training tödlich verunglückt. Ich habe ganz viele Bilder, wo seine Frau mir mal geschickt hat. Ein ganzes müsste ich mal anschauen. Da ist der im Training, da ist ganz weit weg, neben der Strecke im Baum. Und da ist der mitten drauf gefahren. War sofort tot. Bobby Glass. Mit dem haben wir früher Wüderich, Glas und Ding. Mit dem haben wir immer Sky Electric, wieso keine Unterhose gesagt haben, dabei der Eisenbahn. Also. Das haben wir früher in Stuttgart gemacht.
Okay, und durch Hans Hermann, weil der keine Lust mehr hatte, mit Ihnen zu fahren, war das dann das Aus bei Porsche?
Ja, ja, ich bin ja vorher praktisch in Monza und überall mit ihm zusammen gefahren. Und wir waren sogar Teamweltmeister damals mit Porsche. Und okay, und nachdem ich da am Nürburgring das Ding nochmal rausgesetzt habe, dann hat er gesagt, ja, ist ja nachvollziehbar. Da waren viele andere in der Reihe, wo wollten auch mitfahren. Das ist ja logisch. Ja. Aber ich habe eigentlich keine Riesen mehr. Und der lacht halt auch noch, wenn ich. Ja, okay. Und die Leo Charbonnier war für mich das Sprungbrett zu Mercedes, wo ich bei der Leon Charbonnier, Rallye Solitude, da Zweiter im Gesamtklassement war, hat mich der Karl Kling, das war damals der Rennleiter von Mercedes, kennen Sie ja vom Namen her. Ja, klar. Und da ist mal mit ins Büro gekommen, da bin ich runter, da hat er mir den Vorschlag gemacht mit Handschlag, dass ich als Werksfahrer bei Mercedes, Rallye Acropolis, dann gleich in Argentinien da mitfahre. Und dann, das war der Anfang, ne? In der Acropolis, da war ich gleich, sogar gab es so eine Weltrangliste, da war der Böhring und der Carlson, können Sie sich erinnern an die Namen? Ja. Die waren da Nummer 1 und 2 und da stand in der englischen Zeitschrift, stand drin, Best Newcomer, Dieter Glemser.
Dieter Glemser.
Ja.
Und da sind Sie gefahren mit dem 220 SE. Ne?
Ja.
Also eigentlich auch ein Auto, was man wenig mit Sport in Verbindung bringt.
Ja, natürlich. Und dann später hat ja die Evi Röstquist hat ja damals gewonnen. Das war die Sensation natürlich. Und wo wir sind, dann da 63 und 64 mit den 300er gefahren, mit Leichtmetall. Und die ging da, da gibt es Unterlagen, kann ich Ihnen zeigen. Da sind wir, die erste Etappe war Schnitt 220, sind wir da gefahren, auf asphaltierter Strecke. Okay, natürlich im Geröll und dann war das nicht mehr. Aber das einzige Tolle, was ich da Ihnen noch erzählen kann, war, also wir sind dann nach Argentinien, wir waren 6 Wochen beim Training, 6 Wochen, haben da 5.500 Kilometer Notebooks gemacht. Alles aufgeschrieben und dann ging es los. Und wir sind praktisch ziemlich weit hinten gestartet, weil die langsamere sind vorne gestartet, langsamere Auto. Auf jeden Fall war abgesprochen, das ist das ganz Wichtige, das weiß aber eh keiner. Der Karl Kling hat gesagt, erste Etappe ist frei. Wer vorne ist, bleibt, wird nicht mehr angegriffen.
Okay.
Und da war der Böhringer Schnellster, ich war Zweitschnellster, der Hans Dritter, die Röstquist und so weiter. Und so war es dann, sind wir gefahren.
Das ist natürlich das Ziel.
Ja, und da waren 300 Autos im Start. Unsere Autos waren natürlich, da waren die Alfa Romeo, war noch, wo ein paar Argentiner gefahren sind, wo auch richtig schnell waren. Aber das war natürlich praktisch tolle Siege und war in der Presse unendlich das schwierigste Straßenrennen der Welt.
Ja. Ich denke das. Ja. Wie war das damals in Argentinien?
Wir sind natürlich praktisch in die Anden und auf die Salzseen. Und das war unglaublich. War praktisch jeden Tag, nicht jeden Tag, war ein eine Etappe war zwischen 500 und 1000 Kilometer. Da war ein Tag Pause und dann ging es wieder los. Und dazwischen konnte man immer die Autos eine halbe Stunde rausnehmen aus dem Park Fermé und dann konnte man die Autos wieder fit machen. Und ja, war toll. Wir haben da als junger Kerl, das geht mir heute noch, immer in die tollsten Hotels gewohnt, da in Buenos Aires und später, wenn wir Rallye Monte Carlo gefahren sind, ja, Hotel de Paris und überall. Und wenn ich heute mit meiner Frau wohin gehe, dann sage ich, sag mal, spinnst du, wir brauchen doch nicht so und so. Dann gehen wir lieber nicht so lang. Bin ich damals, sage ich, eigentlich versaut worden von den tollen Hotels als junger Kerl.
Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber Sie waren Sie eigentlich von Anfang an, konnten Sie von Anfang an von der Rennerei leben?
Nee, überhaupt nicht. Das natürlich, ich war in der Gärtnerei bei meinen Eltern mit meinem Bruder. Bin da dreimal in der Woche morgens um 4:30 auf dem Markt gewesen. Da haben wir unsere Blume verkauft. Und erst dann, wo ich dann mal natürlich mit Mercedes mal 6 Wochen weg war, dann habe ich dann natürlich schon Geld bekommen. Das damals. Und ich weiß mal, irgendwann, da waren noch ein paar Sachen offen, da hat der Karl Kling angerufen, kommen Sie mal, da gab es ein Problem. Und da Eugen Behringer hat ein Theater gemacht, dann hat er mir da irgendwann noch als so einen Bonus noch 15.000 D-Mark gegeben. So halt.
Oh, das ist aber gut,
ja,
oder?
Ja, gut, das war so lustig, wenn wir von einer Rallye heimkommen. Der erste, wo am Montagmorgen oder wenn wir da waren, war der Böhringer, der ist gleich zum Karl Kling, der hat sein Adjutant, war da und das wurde immer bar ausgezahlt.
Ja. Das ist gut. Und dann mussten Sie es gleich bei den Eltern in der Gärtnerei abliefern oder konnten Sie
ich weiß noch, wo ich da das so einen Bonus noch gekriegt habe, da bin ich gleich, habe ich mir einen 230 SL gekauft.
Okay.
Der hat damals 16. 1000 D-Mark kostet und dann habe ich noch einen riesen Fernseher meine Eltern gekauft und da war das Geld auch wieder. Nee, das war der Riesenunterschied natürlich. Das Geld, wo ich da durch den Motorsport verdient habe, den habe ich eigentlich immer locker ausgegeben. Aber wenn ich dann morgens um 4:30 auf dem Großmarkt war, dann war das natürlich, da war dann das Geld schon ein bisschen härter zu verdienen, als wenn du mit Begeisterung und mit deinem Hobby auch noch Geld verdienen konntest. Das war dann klar. Obwohl das natürlich nicht immer so ganz lustig war, weil da in Argentinien, da hat der Waxenberger beim Service mit dem Auto hat er einen riesen Unfall verursacht und er war sein Co-Pilot und Mechaniker, der daneben gesehen ist, war tot. Das war natürlich schlimm damals.
Wie war der Erich Waxenberger so als Typ?
Der Erich Waxenberger war ein super Typ. Der war vom Uhlenhaut natürlich. Der eine Ingenieur, wo da richtig Kante gemacht hat und wenn irgendwie heiße Reife, dann hat der Uhlenhaut gesagt, der Waxenberger, der soll fahren. Und der, ich kann mich Mensch noch gut erinnern, wir haben damals, da wollte der Waxenberger unbedingt bei der Europameisterschaft mit den 6,3 Liter, sind wir ja da, haben wir Probefahrt gemacht. Und auf Nürburgring, wir waren in Hockenheim und in Monza. Und in Monza bin ich mit dem Hans Hermann Test gefahren, 2 Tage lang. Und dann hat der Hans gesagt, du, also wir fahren jetzt nicht bis oben an, sondern machen wir ein bisschen. Der war eigentlich schlauer, der war 10 Jahre älter wie ich. Und er hat gesagt, lass uns ein bisschen ruhiger angehen. Also dann sind wir gefahren. Und dann kam auf einmal der Waxenberger auf die Idee, der dann auch ein paar Runden fahren wollte. Es ist der Idiot, ist da gleich immer eine Sekunde schneller gefahren. Dann habe ich gesagt, Hans, du Blödmann, und was machen wir jetzt? Dann sagt er, jetzt müssen wir schneller fahren. Ja, es ist so lustig manchmal gewesen. Ja, und manchmal war es unheimlich traurig, wenn ich jetzt zum Beispiel an die 24 Stunden am Nürburgring, Spa denke, da gab es immer schlimme Unfälle, immer. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich da immer vor der großen Haupttribüne war, immer die Fahrerbesprechung, wo die, und da habe ich immer gedacht, Mensch, Meier, jetzt ist irgendeiner natürlich wieder dran, und so war es auch jedes Mal. Ja. Die Autos sind irgendwann der Motorplatz, die haben gebrannt und der nächste ist draus raufgeflogen, war immer irgendwas, ging ins Bad kaputt. Und wenn ich heute noch sehe, wie mit den Autos, wo die da rumfahren, Wir sind ja Spa, die viel, die lange Strecke gefahren. Die war ja 12,5 Kilometer durch die Häuser durch und das Davelhof wieder zurück. Das war unvergleichlich zu dem, was
jetzt ist.
Ja, die Autos, die der Waxenberger da vorbereitet hat, waren die 6 3 Liter. Und wir sind in Spa Training gefahren. Und das Riesenproblem war, weil die Autos gingen ja auf der Gerade 260, 270, diese riesen Kisten. Und da hat sich der Protektor abgelöst bei den Reifen.
Okay.
Und ich weiß noch wie heute, der Hans stand immer daneben und ich bin die ganze Zeit gefahren, bin reingekommen, da waren die Reifen wieder am Arsch. Da sag ich, fahr doch du mal. Da sag ich, nee, fahr doch ruhig du kannst das, machst das super. Und dann denke ich, ja, der weiß natürlich, dass es das besser ich fahre, als wenn er da mit dem Reifen wegfliegt. Aber als junger Kerl, ich habe mir gar nicht überlegt, ja, weil ich halt. Hast Gas geben.
Ja, ja, wahrscheinlich. Aber da klingeln jetzt natürlich die Ohren, irgendwie, dass man sagt, irgendwie der 6,3 Liter ins Bar. Das war aber ausdrücklich nicht die rote Sau. Das ist
nee, das später, war, die kam dann erst später.
Das kam viel später und da haben sie ja gewonnen, das Rennen, ne, wo die rote Sau eingesetzt wurde.
Ja.
Aber das war tatsächlich diese große, schwere S-Klasse noch mit dem 6,3 Liter.
Der war natürlich auf der wahnsinnig schnellen Hochgeschwindigkeitsstrecke, war der schnell, der war am Start. Ich habe da Startbilder noch, war an dritter, vierter Stelle. Der ging da richtig gut natürlich. Aber wenn wir dann in Paul Ricard oder auf andere Strecke gefahren, da sind wir Kreise um das Auto gefahren, weil das war viel, viel zu schwer natürlich. Ja. Aber es war ein tolles Auto. Und wenn ich erinnere zum Hans-Werner Aufrecht gehe, die haben ja in Affalterbach einen riesen Showroom. Waren Sie da schon mal?
Nee.
Da müssen wir mal zusammen hin.
Ja, okay.
Und da war ein riesengroßes Bild, wo die rote Sau natürlich da gefahren ist. Und auch wenn der Hans Werner, weißt du noch, wer da gewonnen hat? Leck mich, hat er gesagt. Das interessiert mich nicht mehr. Aber mein Auto ist auf der ganzen Welt, von deinem Capri spricht keiner mehr.
Ja, hat er leider fast recht, ne? Die rote Sau ist schon wirklich bekannt.
Ja, aber wirklich.
Vom Capri sprechen auch noch genug Leute. Da
ja,
auch
okay, ja, natürlich. Weil wenn ich die Zeitung, wie viele Capri-Fans gibt, wo heute noch mit den Autos. Das ist unglaublich. Ich war mal vor 2-3 Jahren in Zinsheim beim
Museum,
und da waren Hunderte, 500, 600 Capris da aus der ganz Europa.
Mussten Sie auch jeden Tankdeckel signieren?
Ja, nee, da waren einige. Ja, genau, wie der Walter Röhrbeiter.
Wo ich da. Jeden Porsche.
Ja, genau.
Ja. Sie waren nach Mercedes kam dann Porsche Werksfahrer. Ne? Da haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen. Oder die Reihenfolge war Mercedes?
Ja, richtig. Und dann bin ich ein Jahr lang für BMW gefahren, war ich mit dem Hubert Hane unterwegs, so Nürburgring und in Sebring, überall sind wir da gefahren.
Mit dem 1800er?
Ja, 1800 Tisa, ja genau. Die kosten heute richtig Geld, Mensch. Mhm. Und wir sind ja damals dann mit dem Turbo gefahren, den 202, wie hieß er?
2002.
Ja, Turbo. Und da habe ich das Glanzlicht, wo ich den Hane und der Gwester am Nürburgring schneller gefahren bin. Das war lustig. Aber der Hubert, ein super Typ. Und es ist so ein Jammer, wenn ich das dran denke, wie schlecht es dem ging. Ich habe ihn dann wiederholt mal in England beim Lord March, wie heißt Goodwood, getroffen. Und da ging es ihm eigentlich noch ganz gut. Und aber hat da schon unheimliche Geldsorge gehabt. Ja, das war ein Jammer. Und dann ist er ja irgendwann, das hat mir so leid getan, ist er im Altersheim gestorben. Und er war ein super Typ. Mhm. Hat wirklich das große Rad gehabt, hat die hübscheste Freundin gehabt. Und da habe ich erst neulich im Fernsehen mal die Diana Körner.
Ja.
Gell?
Ja.
Und da war er auch mal liiert.
Ja.
Und der Hubert war ein super Typ. Ich abends bei ihm, da waren sie sich da tut, wir gehen in deine Wohnung, aber da sieht es aus wie die Sau, aber macht doch nichts raus. Ich sehe die nur bei Kerzenlicht, die Wohnung. Hubert. Ja, nee, es ist ein Jammersmensch. So ein toller Typ.
Das war ein extrem guter Fahrer und vor allem auch so ein Nürburgring. Idol eigentlich, ne?
Also extrem
schnell auf Nürburgring war
aber
mit dem BMW. Ne?
Aber was ich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, am Nürburgring wollen sie für ihn irgendwie so ein Gedenkdings machen, einen Baum finden oder irgendwas. Mhm. Und die wollten das nicht machen für der Hane. Und der hat ja, das sind ja vier Brüder. Mhm. Da gab es, ich weiß nicht, der Opa, der war immer im Nürburgring, wenn es irgendwie ein Rennen da angemacht wird, war der oben. Und sein jüngerer Bruder, der ist Rennen gefahren, der ist aber auch schon gestorben. Der jüngste Hahn, er ist ja viele Tests für Bridgestone gefahren.
Ah, okay.
Und
okay.
Der ist in der Zeit ja praktisch gefahren, wo der Hans Heyer auch mit dem Escort gefahren ist, wie ich. Ja, da gab es auch tolle Zeiten mit dem Escort. Da war 300 Kilometer im Nürburgring, kleine Division bin ich gefahren mit dem Escort von Zackspeed. Und da waren die ganze Kranefuß mit Heyer, mit den Cabris und alles. Auf jeden Fall, die Stadt ging los. Ich bin los und gefahren. Und irgendwann denke ich, das gibt die Katastrophe. Da war es dunkel und furchtbar. Und da bin ich, ich weiß noch, wie heute, ich bin bei der zweiten, dritten Runde in den Boxer reingefahren und habe zum Erich Zakowski gesagt und dem Mechaniker, mach Regenreifen drauf. Bist du wahnsinnig, siehst du, jetzt scheint Sonne, alle fahren vorbei. Ich fahre nicht, mach Regenreifen drauf. Der macht Regenreifen drauf. Dieser Runde ist keiner zurückgekommen, außer mir mit den Regenreifen. Der Heyer, ich sehe das noch heute, wie die da überall mit ihren Slicks und dann es geregnet wie verrückt. Die sind alle rausgeflogen.
Und die sind Runde um Runde weitergefahren.
Ja,
ne?
Ja,
klar. Die kleine Division, das war der 1600er. Ne?
Ja, der Escort war ein tolles Auto. Und da war ja zweimal deutscher Rundstreckemeister.
Wollte ich gerade sagen, ja. Und, Sie haben ja gleich einen riesen Einstand da gefeiert. Ja, ne?
Und mit ganz am Anfang 69 bin ich, da gab es noch den Twin Cam. Auch ein Escort. Mhm. Ja. Escort war eigentlich mit das tollste Auto. Die Capri waren sau schnell. Da gibt es ja auch viele Artikel, wo der Fitzpatrick sagt, das Auto konnte es nicht fahren. Und der Ammerschläger hat das Auto. Aber dann sagt er, du, sag mal, spinnst du? Wir haben doch alles gewonnen. Wieso? Das ging doch. Da hat schon doch manchmal der Po zusammenklemmen müssen. Aber das ging schon.
Wie war damals das Team? Also erst war ja noch ein Jochen Nerpasch noch da. Der hat sich, glaube ich, sofort geholt, ne?
Ja, der hat mich sofort geholt. Und zwar gerade, wo der Günter Klass, ein guter Freund von mir, in Mugello im Ferrari tödlich verunglückt ist. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und bin dann nichts mehr gefahren. Und dann hat der Nerpasch damals, hat der diese Ford Motorsport Abteilung aufgemacht. Und da war der Mike Kranefuß, ist da dann auch schon dabei gewesen. Und der hat mich angerufen und gesagt, du Mensch, willst du nicht fahren? Das wäre doch super, wir machen da eine neue Motorsportabteilung auf und ich suche da ein paar richtig gute. Und da habe ich dazu gesagt und bin da gefahren. Wir waren eigentlich im ersten Jahr sind wir dann, oder 68 war das, mit dem Ford Taunus London, Sydney, ja. Das war mit von mich als von den größten Erlebnissen. Wir waren da mit dem Martin Branker, mein Co-Pilot, wir sind da nach Teheran reingefahren. Da waren wir das erste Auto von dieser Rallye. So was kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da hat schon die Polizei mit 5, 6 Motorrädern gewartet auf uns und sind dann abends um 5 in den Verkehr in Teheran reingefahren. Die mussten alle aufs Trottoir und weg und wir sind da dem hinterher gefahren. Es war unglaublich. Da war eine Stunde Pause und dann ging es wieder weiter. Für mich, das war grandios. Oder auch, es ist dann später, wo wir dann weiter sind, weiter nach Afghanistan. Ja. Und da waren Sonderprüfungen natürlich, die gingen aber zum Beispiel in der Türkei 250 Kilometer eine Sonderprüfung. Da bist du nur über Stock und Stein gefahren. Und da waren wir sind an dritter Stelle gelegen, haben die mal bei so einer Zeitkontrolle gesagt, weil da waren ja natürlich waren ja alle, die richtig Gute sind ja da unterwegs gewesen. Und das war eine tolle Zeit. Und dann ist das Auto kaputt gegangen. Und der Ernie Klein, also nicht der ältere Bruder, der später tödlich verunglückt ist, mit einem Flugzeugabsturz. Und der hat uns abgeschleppt und auf Weiter Perret war ein Hotel, wo die Russen gewohnt haben. Und da konnten wir übernachten Und am nächsten Morgen, das Auto war kaputt, war unter, ich habe so ein Seil gezogen. Ja. Und der ist natürlich dann weitergefahren, ist ja klar gewesen. Und wir sind da geguckt, morgens sind wir dann raus auf die Straße geguckt und überlegt, wie kommen wir jetzt weiter, da gab es noch keine Handy oder so.
Nee, genau, man musste irgendwie kommunizieren.
Und dann kommt da ein VW-Bus mit Ulmer Nummer. Wirklich mit Ulmer Nummer. Und wir haben uns ja praktisch fast auf die Straße geschmissen. Es waren da lauter Hippies drin, 5, 6 Stück, die da ja durch die Gegend gegondelt sind. Und dann haben wir dann gesagt, Mensch, der bringt uns mit, wenigstens nach Kanda auf der Flughafen. Und wir haben da, dann habe ich immer Geld dabei gehabt, dann haben die richtig gut bezahlt. Und da haben die uns zum Flughafen gebracht. Und dann sind wir abends noch mit einem Flug nach Frankfurt gekommen. Das Auto hat uns überhaupt nicht interessiert. Ich schaue nie mehr. Ja, am besten mir jetzt anzündet.
Hat die auch einen Nährpass, sie vermisst?
Ja, das natürlich. Da unten habe ich noch Pressemitteilungen. Zwei Tage wird das Team Glemser Braungart vermisst und keiner weiß, wo es ist. Ja, es war eine tolle Zeit. Und richtig gute Typen waren da dabei.
Wie war das mit den Hippies? Konnte man da ein paar Joints mitziehen oder so?
Nein, das haben wir, die waren froh, wo die Geld von uns bekommen haben, das haben sie eh ganz gehabt. Aber okay, war super, war einmalig.
Das klingt wirklich einmalig, oder? Ja. Aber allein schon eine Strecke London-Sydney, das ist ja mehr ein Abenteuer. Ja,
nein, das war der Mann, ich weiß das noch mehr. Wo wir mit dem Martin Braungart haben wir ja so einen Schlachtplan ausgemacht, das fährst du mal die ersten 4, 5 Stunden. Und so weiter und halt haben uns da eigentlich dran gehalten. Und irgendwann, wenn ich konnte im Auto gar nicht so richtig schlafen. Und der Martin ist gefahren, irgendwann, wenn der dran gekommen war, da hat es immer geregnet. Dann hat er gesagt, weißt du was, du kannst mich am jedes Mal, wenn es regnet, soll ich fahren, jetzt kannst du mal weiterfahren. Ja, so war das. Und so sind wir da als erstes Auto reingefahren. Ja, das war 68. Okay, und dann kamen wir 69, die Autos mit den Escort, DTM mit den Escort. Und 71 war ich mit dem Capri, da habe ich ja, die Capris, die gingen ja im ersten Jahr, ging ja alles kaputt. Und 71 habe ich mit dem Solaroyk und mit vielen anderen, mit dem Fitzpatrick, alle Langstreckerrennen gewonnen. Das war der Wahnsinn. Und bin da Europameister geworden. Und ein Jahr später war der Jochen Maas dran. Dann kann ich mich noch gut erinnern, wo sie mich reingeholt hat. In Führung liegen, denn in Sandford, komm rein, das ist der Maas, der braucht jetzt die Punkte. Okay, ich habe eigentlich dann nie ein großes Problem gehabt, weil der Jochen war ja ein super Typ und war richtig schnell. Und wir haben uns da eigentlich immer glänzend verstanden.
Aber wahrscheinlich haben sie sich so...
Sicher, und da war natürlich auch zu der Zeit der Rolf Stommelen. Der Rolf war ein super schneller. Richtig schnell. Der Lauda fuhr mit den Autos.
Lauda, genau.
Der war damals natürlich mit dem Bovenzieben, mit den BMWs auch schnell unterwegs.
Ja. Der Jochen Maas war aber schon so ein aufstrebendes Talent,
sicher.
Der ganz schön Feuer gemacht hat. Ne?
Ja, also natürlich. War schon das war eigentlich... Eine Sache, wo ich eigentlich ganz gut nachvollziehen konnte. Ich war da mit dem, eigentlich derjenige, wo bei vor dem Anfang da Nummer 1 war. Und dann kam der Jochen Maas, der Stuck und so weiter. Das ging so im ersten halben Jahr, war das okay. Und dann habe ich aber langsam gemerkt, mein lieber Mann, die Jungs, die geben aber richtig Gas. Und das war dann auch so. Da waren die auch schneller. Und das Gleiche ging denen natürlich genauso, wo damals der Schumacher, Frenzel, alle die Kerle kamen, ging es denen genauso.
Bei den Mercedes-Junioren.
Du bist dann, wenn du älter wirst, überlegst du mehr, bist nicht mehr so risikobereit. Die Jungs, die haben reingehalten, egal ob es Nebel oder das Ding gehabt hat. Ich weiß noch mal, in Salzburgring. Da bin ich zuerst mal mit dem Stuck gefahren. Der Stuck ist gefahren mit so im Regen. Ich war vorne und der Idiot, der ist immer, das gibt es so, der fährt wie die Sau. Und der hat mich dann auch überholt im Regen irgendwann. Und dann hat er zu meinem Glück, lache, ist ihm der Motor verreckt in der zweitletzten Runde. Dann habe ich gewonnen.
Ja, aber das stimmt, diese Risiken.
Aber nee, aber es ist so. Du merkst, du bist mehr, denkst mehr an Sicherheit, als Frau oder als Kinder, oder du bist immer mehr am Überlegen. Die Junge, die haben überhaupt nichts. Das ging beim Lauda genauso, ob es da geregnet hat. Das war doch dem scheißegal. Die haben da reingehalten und dann später, wo er richtig Geld verdient hat und Ding, auf einmal war das ein Riesenthema. Ja. Und da sind die Junge, die wohl nichts am, die am nichts am Hut hatten, die haben dann nach wie vor Gas gegeben. Ja. Sicher, wenn einer verunglückt, stand schon der nächste parat und wollte rein ins Auto und Formel 1 oder was gab.
Ja, klar. Ja. Nee, und sie waren da 30 und der Jochen Maas, der war vielleicht 10 Jahre jünger, glaube ich, ne? Oder so?
Nein,
so 8 Jahre ungefähr, jünger,
ja. Ja, genau.
Sicher. 23, das ist dann schon sicher. Was anderes, ne? Stritzel Stuck auch.
Ja, das war ja einer der. Der hat ja einen Karl wie ein Wahnsinniger,
der Stucki. Und ist spektakulär gefahren.
Der hat, ja, der war der Liebling für die Zuschauer. In Hockenheim, wo der Formel 2 gefahren ist, da hat ja niemand was, da war der Stuck derjenige, wo da 100.000 Zuschauer begeistert hat. Ja, das war toll.
Und der Stritzel Stuck ist ja nachher mit zu BMW gegangen, mit Jochen Nerpasch.
Ja.
War das für Sie auch mal ein Thema? Oder
waren Sie? Ja, nee, das war damals ein Thema. Da war hat der Nierpasch, hat den Mann, Ingenieur, der Martin Brangert, mitgenommen, der die Autos da damals verantwortlich war. Und dann hat er den Stuck engagiert. Und ich habe unter Grasse gesagt, Mensch, du, wenn jetzt, also auf jeden Fall bin ich bei Ford geblieben.
Was ja auch
sicher. Nicht. Und es war natürlich damals auch. Wenn es ja viele Abstände waren, dann ja auch ein Thema vom Finanziellen. Mhm. Wenn du da richtig Geld gekriegt hast, obwohl ich sagte, ich bin da 30 Jahre zu früh Autorennen gefahren, das wäre später besser gewesen.
Lukrativer gewesen, ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Aber mit diesen 15.000 Mark, die Sie da damals bekommen haben, teilweise als Prämie, das ist auch schon okay.
Ja, natürlich, Geld, ne? Logisch. Nee, aber das war genauso, ich kann mich ganz gut erinnern, das war ein Paul Ricard, waren Sie da schon mal?
Nee.
Eine tolle Strecke, die damals gebaut wurde. Da war der, wo das gebaut hat, Mensch, wie hieß er, ein Franzose. Eine tolle Strecke und da gab es zum ersten Mal überhaupt noch neue Rennen dort gefahren worden, 24-Stunden-Rennen für Tourerwagen. Mhm. Und da war die ganze, alles was, ob das Check ist, alle waren da, alle sind gefahren. Und wir sind mit drei Werksautos gefahren. Ich bin mit dem Solaroy gefahren, der Stommelen fuhr, der Graham Hill. Alle waren da und natürlich auch von der Konkurrenz BMW und so weiter. Auf jeden Fall, unser Auto, die waren damals richtig gut. Und ich weiß noch, da gab es immer, nach zwei, drei Stunden gab es so ein Ding, wo es Sonderprämien gibt. Und da habe ich zu meinen, weil unsere Autos waren, auch den BMW oder AMG, waren überlegen, habe ich gesagt, du, wenn es Geld gibt, gib mir ein Zeichen, dann kann ich ein bisschen weiter vorfahren. Und das hat immer richtig funktioniert. Da kam doch Huschke von Hanstein, sich der, sagen Sie mal, Herr Glemser, wieso, wenn es Geld gibt, sind Sie da immer vorne? Der war der Einzige, wo da das Spitz kriegt, der Huschke. Huschke von Hanstein war ein toller Typ, Mensch. Gut, das Tollste war natürlich mit dem Capri, mit der Europameisterschaft 1971. Und 1972 hat der Jochen Maas gewonnen und ich war Zweiter.
Mhm. Ja, erzählen Sie mal, wie das Jahr war. Das war ja auch alles so ein bisschen eng beieinander, ne?
Ja, natürlich. Da war zum Beispiel in Sandford, da gab es Rennen. Da waren die Italiener mit ihren Alphas, waren da so schnell. Mhm. Da zum Beispiel der Twan Hesemanns und so weiter. Ja. Und die sind halt, ja, und ich weiß noch, in Zandvoort beim Rennen ist mir einer von denen mit Absicht hinten in der Spitzkehre draufgefahren. Hinten auf Zeck drauf. Und dann hat es mich rumgedreht und dann war platt und dann bin ich ins Auto reingefahren. Neue Reifen drauf hinten. Und da war ein anderer Alpha, der war dann, den bin ich immer so gefahren, dass er nicht überholen konnte. Und wäre dann Erster gewesen, dann ist der in der schnellen Rechtskurve, was es heute noch gibt, ist er ist er rausgeflogen. Und dann, wo das Rennen aus war, da wollten mich die Mechaniker von den Alfa Romeo, die wollten mich verkloppen. Und zum Glück war meine Ford-Mechaniker nicht weit weg und da ging es gerade noch so gut.
Gab es eine Schlägerei unter den Mechanikern?
Die wollte mich verkloppen. Ja, natürlich, ja, die Italiener, klar, ja, logisch.
Ja.
Und da waren aber, das waren auch richtig, und da ist mir also nichts passiert.
Gefährliches Pflaster, die Renner.
Ja, manchmal schon. Oh, wei, das war. Ja, okay, gut, und dann ging ja irgendwann natürlich bei Ford das zu Ende.
74?
Ja.
Da gab es einen schweren Unfall.
Ach so, ja, da war also folgendes, beim 6-Stunden-Rennen Nürburgring, da war der Jochen Maas und ich bin Auto gefahren. Dann haben sie so ein ganz tolles Team, Jackie Stewart mit dem Fittipaldi. Die sind das gefahren. Und wir sind da, der Jochen kam rein in die Box, wir waren da vorne und der BMW war ja damals unheimlich Riesentheater, wie es dazu ging. BMW gegen Ford und so weiter. Auf jeden Fall kommt der Jochen rein, sagt zu mir, du musst ein bisschen aufpassen, das Auto hat ziemlich viel Spiel, das sei zum Nähpass. Du lass das kontrollieren, die Mechaniker neu fahren. Und ja, rein und raus. Und ich fahre zur Boxe raus, bin angeschnallt. Da denke ich, sag mal, hat der einen Kopfschuss? Ich bin so gelenkt. Und da war so viel Spiel in der Lenkung. Ich habe mich da mal richtig fest angeschnallt und wollte unbedingt in der nächsten Runde wieder reinfahren. Mhm. Reinfahren. Und da bin ich unter zur Wehrseifen runter, war die Kallenhardt-Kurve, die scharfe, und da war so ein ganz schnelle Links, rein mit Karacho, zack, keine Lenkung mehr gehabt. Böschung hoch, ich bin da 30, 40 Meter durch die Luft geflogen, über die ganze Streckeposte, haben Sie ja die Bilder zum Teil gesehen, und ein paar Mal überschlagen war wieder auf dem, und ich bin ausgestiegen, bis Anschnallgurt und so weiter. Bin dann über die Straße, da kam gerade noch, da haben sie das Bild gesehen mit dem weißen Auto, da Jackie Stewart vorbei, die waren da einiges hinter uns. Und da hat es mich umgehauen, war ich ohnmächtig. Und haben sie mich da ins Krankenhaus gebracht. Und die haben mir natürlich mal am Anfang nicht geglaubt, dass da die Lenkung nicht geht. Da waren dann alle haben mich da besucht und die haben das ganz schnell rausgekriegt, dass die Lenkung innen nicht richtig abgesichert war und dann war keine Lenkung mehr da. Und es war der Riesenunfall.
Wie schafft man dann wieder Vertrauen eigentlich?
Ja, okay, und da ging es ja gerade noch, Mensch, um die Europameisterschaft und so weiter. Und dann war nächstes Rennen, ich konnte mir gar nicht richtig anschnallen, ich weiß noch, da denkst, hat mich immer der Kranifuss hat mir immer die Anschnallgurte festgezogen, wenn ich noch in die Rippe unheimliche Probleme hatte. Aber auf jeden Fall, das ging eigentlich ganz gut. Und dann sind wir im November Macau, war ja viele Jahre Macau das Rennen. Und da bin ich mit Zackspeed schon mal gewesen und habe dann mit dem Capri mal gewonnen und bin den Zackspeed Escort damals gefahren auf Einladung. Und da habe ich das Pech gehabt. Ich war haushoch in Führung und in so einer ganz schnellen Rechtskurve vom Hotel Lisbau habe ich einen Blattfuß bekommen. Mhm. Und ab von der Strecke, da war ein Bambusrohr, bin da zeitlich auf den Baum drauf. Da hat das Auto fast in zwei Teile zerrissen, waren Zuschauer verletzt. Mhm. Und mir hat es nichts gemacht. Ich bin ausgestiegen aus dem Auto. Da ist der ganze Heck und Katastrophe. Dann, wo ich da aufgestanden bin, habe ich gedacht, also so viel Dusche ist nie mehr. Ich habe eine halbe Stunde später mit dem Telefon meiner Frau angerufen und gesagt, du, alles ist okay, egal was in der Presse kommt, ich bin unverletzt, alles ist okay, fahr nie mehr im Rennen. Und das war's dann.
War es auch tatsächlich? Ja, Sie haben es tatsächlich da die Entscheidung
gefunden? Ja, weil ich am Nürburgring habe ich schon richtig Dusel gehabt und da in Macau, das war ja wirklich, du musst ja natürlich dazu sagen, da war ein Kind tot. Mhm. Das hat mich natürlich ja sehr, sehr beschäftigt und dann, ja, und auch das eigene Ding habe ich gedacht, Mensch, so viel Glück, das ist, hast du nicht immer. Okay, dann bin ich nie mehr Rennen gefahren. Ich bin wohl noch mit schnellen Autos gefahren, aber nie mehr Rennen. Mhm.
konnte man das bei Ford verstehen, die Entscheidung.
Ja, natürlich. Und wenn du damals noch, wenn du gerade noch deutscher Rennsportmeister geworden bist in dem Jahr, dann ist der Abgang eigentlich ganz gut. Und bei manchen Supersportlern, egal ob das Skispringer sind oder Rennfahrer, es ist ein Jammer, dass die nicht merken, nach, wenn man tolle Erfolge gehabt hat und dann noch so lange weitermacht, bis du dich fast lächerlich machst. Mhm. Wenn du so eine tolle Karriere gehabt hast, und dann musst du doch mal sagen, okay, war eine tolle Zeit und jetzt sind die anderen besser. Das ist doch normal, ja. Oder?
Denke ich auch. Also es ist eigentlich schlau, das zu machen. Und vor allem, ich meine, natürlich mit zwei so Schlägen fällt es einem dann vielleicht auch leichter.
Ja,
haben Sie vorher mal einen Plan gehabt? Sie waren da, wie alt waren Sie?
35.
35?
Ja.
Dann ist eh eigentlich vielleicht ein Rennfahrerleben
fast ja, nee, ich hab, wenn mich einer gefragt hat, was ist das beste Alter von Rennfahrer, dann habe ich immer da 25, 35, da dazwischen. Mhm. Wenn du jung bist, gibst du natürlich Gas, wenn du gar nicht untersiehst. Dinge, wo die anderen gar nicht sehen und machst. Aber, und viele haben das übertrieben und sind dann natürlich auch nicht so tolle Karriere auf einen Schlag, was dann auch ist.
Hatten Sie schon einen Plan, was Sie danach machen würden? Oder war das erstmal?
Nee, ich war in der Gärtnerei wieder.
Ach so, das war ja, immer noch
in der Gärtnerei. Ja, natürlich. Und dann habe ich die Chance gehabt vom Kranifuß damals. Ich konnte als Teammanager bei Zackspeed war ich da und es war insofern auch eine ganz tolle Zeit und ganz gewaltig, wo der Hans Heyer und der Klaus Ludwig gegeneinander gefahren sind mit dem Escort, war eine Katastrophe. Der Ludwig, toller Autofahrer, der Heyer auch. Der Ludwig, wir haben immer Absprache gemacht, das hat der Ludwig dann immer so genau gewusst, was abgesprochen ist. Es war ein Riesentheater. Der Hans, der war ein ehrenwerter Ding, der und konnte richtig super Auto fahren. Und der Klaus war vielleicht noch ein bisschen schneller. Und der war natürlich, der hat es ausgenutzt, wenn der einer da nicht ganz so auf dem letzten Ding war, hat der Ludwig das immer zu seinen Gunsten gemacht. Und obwohl wir abgesprochen haben, du machst das, macht der und so und ihr greift euch nicht an. Das hat im Klaus ein super Autofahrer. Also ich bewundere ihn da. Aber da war er manchmal, also nicht link, aber er war, das war verbesserungswürdig, das Verhalten.
Schwer zu ändern.
Ja, das ist schwierig. Ja. Ja, okay. Und dann war das mit Ford, habe ich die Chance bekommen, bei Porsche diesen 944 Turbo Cup zu machen. Und das war eigentlich eine ganz tolle Zeit. Ich habe da die Chance gehabt, habe da einen Auftrag bekommen. Ich konnte die Autos verkaufen, die 49 Turbo Cup, und konnte die Rennstrecken organisieren und Reglement machen, wo ich ja von verschiedenen anderen noch Unterstützung bekommen habe. Auf jeden Fall habe ich den 49 Turbo Cup geleitet. Ich habe die Rennstrecke organisiert, wir haben die Autos verkauft und einer von den ersten werde ich nie vergessen, der Willi Weber.
Von Michael Schumacher,
der Manager. Ja, genau. Und der, ich weiß noch, wie heute der kam und sagte, oh, ich kaufe mal so ein Auto und ja, ich denke schon, das können wir doch gewinnen, oder? Und sage, ja, ich muss halt richtig Gas geben. Also er hat so ein Auto gekauft. Und dann ging das los, wir waren immer so 40 Autos am Start, Roland Asch, dann die ganze, und alle, waren richtig gute Leute da. Und der Willi Weber, der ist immer hinterher gefahren. Der ist immer zu mir gekommen, die Scheißen, ja, das kann doch nicht sein. Er sagt, weißt du, was du machst? Gib doch mal dem Kurt-Team dein Auto. Dann hat er dem Kurt-Team sein Auto ausgeliehen und der war gleich unter der ersten drei. Und nachher, da muss ich sagen, war es wirklich gut, hat gesagt, okay, jetzt merke ich, ich kann es doch nicht so richtig gut. Und ist der Kurt-Team das Auto gefahren. War Willi Weber.
Hat er gemerkt, dass er eher Sponsoren besorgen kann, als
immer selber fahren? Nee, da war er damals im Windschatten, war der immer unterwegs mit dem Michael Schumacher und hat das alles finanziert. Das war wirklich der große Ding. Ja. Und ich weiß noch, ich bin damals mit dem Schumacher, da sind wir in Hockenheim, irgendwelche Tester, da sind wir auf den Leitplan geguckt und hat der Schumacher fragte sich, und was verdient er da eigentlich jetzt? Ja, Das heißt, also so 300.000 Euro kannst du da bestimmt verdienen. Ja, und das war damals in der Zeit, das war das so ungefähr. Mhm. Und da haben wir da ganz offen miteinander gesprochen, der Schuhmacher, der, ja. Und ja, okay, die Karriere vom Schuhmacher ist ja einmalig.
Ja, nee, ein bisschen mehr als 300.000 verdienen.
Ne? Wenn, ja, nur also am Anfang bestimmt
war das schon Wahnsinn, ne? Nee, am Anfang war
ganz der, am Anfang, ja, da sind die ja Testfahrer und da war eigentlich der Jochen Maas noch, die ganze Kerle, die Alte waren da alle nicht da, ja, natürlich. Die. Und die haben dann natürlich gemerkt, okay, denen geht es genauso wie mir. Die Jungen werden irgendwann schneller. Und ja. Das ist normal. Ja. Das muss ich aber wissen, weil sonst kannst dich zu tot fahren, wenn du das nicht glaubst.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja,
wirklich.
Ja. Sie haben übrigens jetzt eine Sache ausgelassen und da müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Das Jahr 1975, da sind Sie nicht gleich, also da waren Sie dann raus bei Ford. Mensch,
bei Renault war ich
ah,
da.
Ah, genau.
Der Patenonkel bei Renault. Das hat mir damals, der wo da eine ganz große Rolle gespielt war, der Hugo Emde von Bildstein. Kennen
ja.
Sie den
ja. Namen Hugo Emde? Ja, persönlich leider
ja,
nicht
natürlich
mehr,
aber natürlich. Nicht. Ja, aber das war eigentlich, auf alle Rennstrecken gab es einen Bildsteinbus und da war der Hugo Emde mit seiner Frau. Die haben da diverse, durften da rein, das war schon ganz wichtig. Wenn du in dem engeren Zirkel warst, durfst du da rein in den Bildsteinbus und da gab es einen Kaffee und Studentenfutter, das war es aber dann schon. Und da wurde dann jetzt ausgemacht, wer wo was macht. Und der hat mir damals vor ein Jahr lang diesen Renault 511-Pokal, wo ich da betreut habe, war ich da und habe das gemacht.
Und das war das Premierenjahr, oder?
Ja.
Da war der, glaube ich, ganz neu, der Pokal.
Nee.
Gab es den 74 schon?
Ja, nein, die sein. Sind ja damals schon auf dem Dach gefahren, wo ich da,
waren sie dazu noch nicht kam. Da.
Ja,
die Rolf Schmidt war damals der
ja,
der
ja, Sportchef. Ja, ne? Ja, genau. Rolf, ja, genau.
Habe ich mit Rainer Braun auch schon mal länger drüber gesprochen.
Der Rainer,
ja, und da waren Sie, und das muss ja, also da haben Sie einen jungen Harald Groß zum Beispiel erlebt, oder?
Ja, da habe ich halt noch Bilder, wo ich da in seinem Renault dran stehe und da guckt raus und ich erkläre, wie es geht.
Was haben Sie da genau gemacht? Haben Sie das betreut, technisch?
Nee,
oder?
Nee, technisch überhaupt nicht. Okay. Wir haben mir so einen Marshall-Wagen gebaut, der ein bisschen mehr PS hatte und da bin ich praktisch im Training da mit den Jungs oder bin ich da rumgefahren und habe ihnen mal die Linie zeigt, wie es geht. Okay, okay. Das war ganz gut.
Das war das
hat Ding, auch ja. Eigentlich auch Spaß gemacht. Und dann am Renner, ja okay, da sind sie ja hochkant durch die Gegend gefahren, die Jungs.
Und das war damals, beim damaligen Renault-Chef kam das nicht so gut an. Ne? Also dieser Cup, weil das so viele Autos ja, sich überschlagen haben.
Ja, ne? Sicher, klar. Aber die haben gesagt, das darf noch nicht wahr sein, was da passiert, wenn die in Hockenheim in drei Reihen aufeinander liegen. Okay. Ja, doch, das war eine tolle Zeit. Und der Schmidt, der war damals der Rennchef. Ne?
So, und dann war Porsche, das haben Sie bis 89 gemacht, Porsche-Rennleiter. Und da haben Sie auch gesagt, dass Sie teilweise die Autos im Ausland, mussten die Leute die Autos verkaufen und dann gleich wieder neue kaufen.
Ja, sicher, wo man dann den neuen, da passt die Story vom Willi Wichtig vom, ja, dazu. Und wir haben dann praktisch viele tolle Rennen gemacht, in Deutschland natürlich. Und dann ging das sogar so weit, dass wir international die Autos in Kanada, sind wir da mal, haben wir einen Porsche Turbo Cup, sind die Kanadier gefahren und dann haben wir so ein Weltfinale gemacht in Le Mans, wo die da alle zusammen waren. Es war eigentlich unglaublich. Und dann war noch die Überlegung, wir gehen nach Südafrika, nach Kilami und machen, und damals der, wo da verantwortlich war, von Porsche, der hat gute Kontakte gehabt und er hat gesagt, Mensch, mach doch bei uns mal ein Rennen. Da sage ich, ja, okay. Kam der auf die Idee, wir sollen die Autos mitbringen, verkaufen die. Da waren dann Interessenten genügend da und wir waren eigentlich so schlau, dass das auch wieder daheim weitergeht, dass die, wo ihre Auto verkaufen mussten, da ein neues bestellen. Und das hat super funktioniert. Wir sind da in Kialami, waren das tolle Rennen und so weiter. Auf jeden Fall war der Porsche Turbo Cup war wirklich toll. Wir haben eine tolle Veranstaltung gemacht vom Ende der Saison und so weiter. Das war richtig super.
Ich weiß heute immer noch so, ne? Porsche Carrera Cup ist immer noch eine Riesenserie.
Ja, natürlich, klar.
Ne?
Ja. Und der 944 Turbo Cup, das war wirklich der Anfang vom Porsche Cup irgendwie.
Genau.
Und da hat mich ja damals der Helmut Bott, der hat gesagt, Mensch, willst du das machen? Und ja, das, und der war auch derjenige, der zu mir gesagt hat, wenn du ein Angebot bekommst von Mercedes in die Motorsportabteilung, dann mach das, weil unsere freien Mitarbeiter, so wie es im Moment aussieht, kriegen da keine Verlängerung von ihren Verträgen.
Weil es Porsche so schlecht ging. Ne?
Ja, genau, so war das. Ja. Und dann habe ich da einen guten Kontakt gehabt zum Jochen Nierpasch. Der war damals praktisch...
Bei Mercedes dann wieder, ne?
Genau, mit dem Dings, Hirete ist der andere. Und dann bin ich tatsächlich, ich habe heute noch einen Vertrag unterschrieben vom NIFA, dass ich da als Abteilungsleiter Organisation, die haben da mit, ich habe da ziemlich lang hochgepokert und dann haben sie das aber praktisch das, was ich wollte, habe ich bekommen und da war ich ein Jahr bevor der Norbert Hau kam, war ich bei Mercedes Motorsport, da gab es noch den Walter Leppler und der Jochen Nierpasch natürlich. Da bin da mit, ich weiß nicht, haben wir ein Büro gehabt, da sich da, könntest du zu mir, war mir der Schreibtisch da und ich bin da geguckt und da ging, war das eigentlich richtig lustig, wie es da losging. Und dann wurde es insofern interessant, dass auf einmal der Norbert Haug ins Spiel kam. Ja, und dann wir waren da ganz dick befreundet. Wir sind zusammen Ski gefahren, haben da rausgeguckt und haben Erdbeerkuchen gegessen und Rad gefahren. Und der, an den Scheißberg, ich hau mein Fahrrad noch zusammen. Wenn wir da irgendwelche Berge hochgefahren sind, war der, ja, auf jeden Fall, war eine tolle Zeit. Und der Norbert war derjenige, wenn es den nicht gegeben hätte, hätte Mercedes nie Formel 1 gemacht. Der hat immer Druck, der war immer, also absolut super. Obwohl ich mich dann zum Schluss, der war Gott froh, wo ich dann im Vorruhestand bin, dass er mich losgehabt hat.
Aber das war tatsächlich hauptberuflich logischerweise, also da war die Gärtnerei nicht mehr im Hintergrund.
Nee, um Gottes Willen. Nee, da war ja 8, 9 Jahre lang, ja. war ich da praktisch Mercedes Motorsport, habe heute noch Visitenkarten, Abteilungsleiter, Organisation, ja.
Was genau hat man da organisiert?
Also gut, die ganze DTM-Dings waren, die ja. Teams betreue,
okay.
Alles was da, und mit Sponsoren und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern, Zackspeed fuhr damals, dann Aufrecht und dann noch das von Mercedes auch noch, das, was haben sie immer gesagt, die ingeniert Low-Budget-Team, das war die, und die Mercedes vom Hause Mercedes und Aufrecht, das waren ja Todfeinde. Das war eine Katastrophe. Und ich bin da immer so dazwischen drin gehängt. Und der Haug war derjenige, der natürlich das erkannt hat und hat das Ganze dem Aufrecht zugeschoben. Mhm. Der hat Geld gekriegt ohne Ende. Also das war, ich sage ja, mit dem Schubkarren haben die das Geld dem Aufrecht gebracht. Und das war der Norbert, der war dann eigentlich schon schlau. Das hat super funktioniert, nur war der Norbert manchmal ja, wie die Axt im Wald. Wenn man da auch bei der DTM und so, da war ja immer abends eine wilde Kocherei und da ging es ja so wie vom Feinsten. Und wenn der Haug, der hat immer darauf geachtet, dass die Wichtigen ja nicht morgens, dass die nicht schon um 12 Uhr abgehauen sind. Ja. Wenn der Wilhelm, wenn der sich immer davor, du bleibst da. Und der Haug war immer morgens um 7 Uhr, wenn es heißt, wir um 7 Uhr treffen wir uns mit dem Bus zur Rennstrecke. War der mit Glitzschweiß am Haar, ist der da gestanden. Unser Doc Schmidt, kennen Sie den, der Doc Schmidt?
Nee.
Der Markus Dr. Schmidt, nee. Unser Guru, wo die alle Rennfahrer betreut hat. Der ist ein paar Mal spät gekommen und da hat er gemerkt, wenn ich eine Minute spät bin, ist der Bus weg, kann ich mit der Taxi nachkommen. Das hat immer funktioniert.
Hartes Regiment.
Und beim Haug, der hat das auch mir und viele andere beibracht, wenn das Telefon läutet und wenn auch dein Kollege jetzt nicht gerade da ist, geht ans Telefon. Ich bin Tag und Nacht erreichbar, ruft mich an Und wenn du da manchmal irgendwo anrufst, trug der Kollege daneben, der geht gar nicht ins Telefon, weil das nicht seins ist. Mhm. Das hat er denen alle so gewaltig ausgetrieben, dass da jeder erreichbar war. Ja, ist doch eigentlich normal, ja. Oder?
Ja. Ja, ein paar Sachen hat er schon recht gehabt, ne?
Ja, nee, natürlich, der hat schon viele Dinge gut gemacht.
Können Sie ein paar Geschichten aus der DTM erzählen? Von der Mercedes DTM, wenn Sie das so organisiert haben, da haben Sie ja auch die Anfänge von Mercedes in der DTM eigentlich miterlebt, ne?
Ja, sicher. Das waren die Zeiten, wo DTM, da waren Hockenheim 100.000 Zuschauer. Ja,
eben.
Und die Schlimmste war natürlich, unsere Gegner waren Audi. Das war, ja, natürlich. Ja. Beim BMW auch. Obwohl das mit dem BMW war eigentlich, zu BMW war immer eine tolle Freundschaft. Ich habe jetzt noch Kontakt mit dem Herbert Schnitzer. Schnitzer, war ein toller Typ.
Das ist ein
Und mit denen war nie Krach gehabt. Das war immer ein tolles Verhältnis. Okay, mit der Audi, dann natürlich war das war schon ein bisschen schwieriger. Aber die DTM war eigentlich eine tolle Zeit.
War der Audi war damals
ohne
der
Ende. Da waren die Rotkäppchen in Hockenheim, die sind zu zigtausend sind die da gewesen. Könntest du dir gar nicht mehr vorstellen.
Ja, Audi, Opel war ja damals auch noch da.
Ja, DTM, Opel. Schon Ludwig ist ja Opel gefahren.
Genau.
Und ja, der Kege Rosberg, ja, der hat die ja schön am Laufen gehalten.
Manuel Reuter.
Ja,
der Manuel Reuter.
der war... Vor 3-4 Jahren war der auch mit in Hockenheim Speed Day. Mhm. Und da haben wir von AMG ein Renault gehabt. Und die haben dann so Taxifahrten organisiert. Und da war als Fahrer Manuel Reuter. Der Manuel ist ja eine richtige Sportskanone. Ja, okay. Aber ein bisschen, auf jeden Fall ist er mit dem Auto gefahren ein paar Runden. Und dann hat er das ganze Auto verkotzt.
Manuel?
Ja, konnte nicht fahren mit dem Auto. Und dann habe ich gesagt, Mensch, gehe und dann habe ich der Sohn vom Roland Asch, der ist dann das Auto gefahren. Und der Reuter hat das ganze Auto vorgetragen, ich kann nicht fahren. Ja, es geht so.
Das gibt es ja nicht,
weil
die
ja, nee.
Die schnellsten Dinger ja, gefahren
ist. Ja, wenn man auch gesagt hat, ist der Reuter sich dem nicht zutraut. Der hat ja Trialton und alles gemacht.
Trialton ist 1962 gefahren.
Ja, absolut nicht. Und dann fährt er da ein paar Runden rum in Hockenheim und verkotzt das ganze Auto und hat gesagt, ich kann nicht mehr fahren, das geht nicht.
Vor allem selbst
als Fahrer. Dann ist der Basti Asch gefahren, waren alle total begeistert.
Ja. So, und dann... Ach Mensch, eine Sache haben wir jetzt auch wieder bei Ford vergessen. Wir müssen immer wieder zurückspringen.
Ja.
Sie haben sich auch um den Ford Ladies Cup ein bisschen gekümmert.
Ja, natürlich. Das war ja natürlich eine tolle Sache. Da war, bis da die Mädchen alle ausgewählt waren, das war ja schon mal eine größere Sache. Und okay, und ja.
War das? Das war ja eine größere Sache, aber ich glaube, das war auch ganz schön ein Zickenkrieg, oder?
Ja, natürlich. Die sind ja gegeneinander gefahren und ja, da war so richtig hat gesagt, der Rainer Braun, Zickenkrieg gab's da. Ja, das war eine interessante Sache. Wir als Instruktoren haben dann natürlich mit den Mädchen da, wie man das früher da gemacht hat, im Gänsemarsch die Ideallinie da vorgegeben. Und ja, einen guten Teufel. Das war natürlich lustig. Wir waren unheimlich nette und ja, wir ja auch ganz gut Auto fahren konnten.
Ja.
Das war natürlich. Meine Schwester, die ist 10 Jahre jünger wie ich, ja. Die ist damals auch, die ist sogar in Monte Carlo, ist die Renault 511 Pokal gefahren.
Tatsächlich?
Ja, wirklich.
In dem Jahr, wo sie
ja, wo war. Ich, ja, okay. die war richtig gut.
Kannst du mal sehen, da liegt es im Blut.
Ja, sicher, und dann hat sie das Problem, da ging also mal ein paar Jahre nicht mehr so gut und ist auch nicht mehr Auto gefahren. Und da sagt sie, macht jetzt wieder ein paar Stunden Fahrlehrer. Und dann sage ich, kommst du zu mir, nimmst das Bild mit und sagst deinem Fahrlehrer, bist in Monte Carlo schon Renner gefahren, dann weiß er, wie es wäre. Ja.
Sie haben eigentlich Ihre Eltern mal was dagegen gehabt oder haben die das anfänglich unterstützt und finanziert auch?
Nee, die haben mich unterstützt. Meine Mutter war total dagegen, mein Vater fand das ganz toll, mein Bruder auch. Und sind viel mit auch zu den Rennen gegangen, wie Hockenheim oder Nürburgring oder Spa. Und das war damals, wo ich Mercedes-Fahrer bin. Und da war das natürlich auch für meine Eltern, fanden das, oder mein Vater und so weiter, das Umfeld fand das ganz toll. Mhm. Weil das war ja toll. Mercedes-Werksfahrer, das war ja schon was Besonderes.
Ja. Sie sind ja auch immer noch bei Mercedes unter Vertrag oder in
Diensten,
und fahren ja noch alle möglichen Autos.
Ja, das heißt ja Markenbotschafter.
Markenbotschafter, genau.
Und da haben wir früher viele Veranstaltungen gemacht.
Ja, ja. Und da durften Sie ja alles Mögliche fahren. Wie ist denn das, wenn man
so das gibt's auf der Welt, ich weiß nicht, keine 10 Stück, wo die Autos gefahren sind, wo ich da alle fahren konnte.
Die alten Silberpfeile.
Ja, die ganz alte Silberpfeile. Und dann später Fangio und alles, was gibt. Sind wir damals, haben da viele, ich habe da Bilder und ohne Ende.
Wie ist denn das Gefühl, wenn man so mit dem alten Silberpfeil fährt?
Also das, bis der 300 SL Flügeltürer, ab da waren die Autos super. Aber vorher, das ist eine Katastrophe mit den Dingern, bis da drin kommt. So, und das Gas war ganz woanders wie die Bremse. Das war wirklich schwierig.
Hat man so breitbeinig drin gehockt?
Ja,
ne?
Ja, ich sag ja, so bist du da drin gehockt. Die Autos, wo ich nicht an dem Kasten sind, sind alle die Dinger schon gefahren. Ja, ist toll. Ja.
Aber haben Sie mehr Respekt vor den Fahrern eigentlich? Oder? Also was so die Leistung im Auto anbelangt, und da sagt man immer, mein Gott, die waren nicht angeschnallt, die haben da drin. Und
ja, von denen von früher, wo da 500 Kilometer am Stück gefahren sind, mit den Kisten.
Hans Hermann.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und da starb mit sie auf und dann haben sie jetzt Benzin drüber gekriegt, heißt dann, wenn sie nachtankt haben, war toll.
Unglaublich. Hatten Sie eigentlich damals so Vorbilder, irgendwelche Rennfahrer, die Sie...
Also eine von meinen, wo ich war, der Lauda, noch mehr der Jackie X, Jackie Stewart, das waren die, wo ich eigentlich ganz toll fand. Und das Tolle war, ich war ja manchmal auch gleich auf mit denen.
Ich wollte gerade sagen, und Sie sind ja teilweise mit denen zusammengefahren.
Ja, waren gleich Auto gefahren und so weiter. Ja. Das war eine tolle Zeit. Das war, und wenn du da nicht viel langsamer gefahren bist oder ab und zu mal die Idee schneller war, das war eigentlich eine tolle Bestätigung. Ja, ja, wirklich.
Ja, ja, klar. Sie sind auch mal dieses extrem lange Rennen gefahren. Willi Kause hat mal davon erzählt, Marathon de la Route.
Ja. Kann das sein? Ja, genau. Und zwar, diese Veranstaltung hat sich ergeben. Lüttich, Sofia Lüttich war eine riesen bekannte Rallye. Die ging los in Lüttich, runter nach Sofia, eine Stunde Pause und wieder zurück.
Eine ganze Stunde hat man ihn gekannt.
Ja, absoluter Wahnsinn, über 5000 Kilometer. Ich bin dreimal dort gefahren, einmal mit Mercedes und bin jedes Mal irgendwie ausgefallen. Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall war es ein Scheiß. Und manchmal waren wir froh, dass wir nicht ganz so lange dabei waren. Ja, ne, wirklich. Also war, auf jeden Fall haben die dann das verboten bekommen und dann kamen die Belgier auf die Idee, das am Nürburgring zu machen. Und dann haben die praktisch dieses Rennen ausgeschrieben, 84 oder 86 Stunden Süd- und Nordschleife zusammen. Okay, da waren Argentinier, da waren 80, 90 Autos am Start und dann ging das los. Willi Balkhausen, Herbert Linge. Und wir sind da, und du denkst, 84 Stunden. Das war aber nicht so unbedingt dramatisch, weil wir sind 4 Stunden lang gefahren. Das hat geheißen, du hast 4 Stunden Pause. Vor der nächsten 4 Stunden Pause hast du 8 Stunden Pause gehabt. Mhm. Da konntest du ja wirklich die ausruhen. Also das hört sich ganz toll an und das sind ja totale Wahnsinnige, aber es war nicht so brutal.
Okay.
Auf jeden Fall, der Willi Hausen, der ist da auch mit dabei gewesen. Der Linge hat auch mehr oder weniger das Kommando gegeben und dann waren eigentlich da von Porsche nochmal 2 Werksauto und der Linge hat sich nicht ausgekannt. Der hat gesagt, heute Nacht geben wir mal richtig Gas. Wie die das merken, haben wir eine Runde Vorsprung. Und so, ja, Linge, der wusste ja, wie es geht. Und so war das genau. Und ich weiß noch, der Willi Balkhausen, der hat gesagt, ich muss mal heim. Und da war mal einen Tag weg. Und dann kam er am anderen Tag wieder. Da sag mal, ich fahrt ja immer noch, hat er gesagt, wo er uns gesehen hat. Das war der Willi. Ob der jetzt 4 oder 8 Stunden oder 12 Stunden am Stück fahren, das bezweifle ich leicht. Aber auf jeden Fall war der mal in Dings zu Hause in Aachen, ja, wo er ja zu tun gehabt hat. Und er kommt noch und sagt, sag mal, ich spinne dir, fahrt ihr immer noch? Ja, und okay, und da haben wir das damals, der Herbert Linge Kausen, und wir haben das gewonnen. Und andere Porsche, das waren die, so Prototypen, das waren eigentlich für Porsche 911er mit Dingsschaltung.
Mit der Sportomatik-Schaltung?
Ja, genau.
Das sind sie gefahren. Ja. Wir wollten das promoten.
Ja, und später bin ich nochmal gefahren, mit dem Cabri dort gefahren. Und da sind wir, glaube ich, 4 Stunden vor Schluss ausgefallen, in Führung liegend. Ist dann bitter, natürlich. 4-8. Ja.
Aber das haben Sie ja nochmal erlebt, ne? Glaube ich, 24 Stunden Spa, eine Viertelstunde vor Schluss.
Das war ganz am Anfang bei Mercedes, war 1963 oder 64, bin ich mit dem Böhringer gefahren. Wir haben da 2 Werksauto eingesetzt, waren noch 2 Belgier drauf. Und der Böhringer, ich sehe den heute noch, wir sind nur zu zweit gefahren, die große, lange Strecke ins Spa. Es war natürlich nicht ungefährlich, weil da ging es ja noch zwischen die Häuser durch und unter die lange Staffelhof wieder zurück und auch auf die alte Strecke, wo sie heute auch noch fahren, bis zum Start und Ziel. Wieder. Und ich sehe halt noch den Böhringer, der ist da ein Stück der Rennstrecke raufgelaufen und bin ich da oben runter. Gib Gas, ja. Okay, und ich weiß nicht, wie halt, ich habe mich ein Pullover sauber gemacht, ein bisschen gekämmt. Und denkt, ja, jetzt haben wir gewonnen. Und der Viertelstundenverschluss kommt Lautsprecher der Böhringer, dem ist das Vorderrad weggeflogen, mitsamt der Bremsscheibe. War Pech gehabt. Und da haben zum Glück dann die 2 Belgier auf dem gleichen Auto, die haben dann gewonnen. Aber das war bitter, Mensch. Das war so als junger Kerl, da denkst du, Mensch, das ist ja. Und dann war nichts. Ja, manchmal ist das so, denkst du. Das wird ganz toll, dann geht es total in die Hose.
Targa Florio sind Sie auch gefahren?
Ja.
Ein paar Mal.
Targa Florio, sicher, bin ich mit
Porsche.
Mit Porsche,
ja,
gefahren.
906.
906 mit Hans Hermann. Ja. Und da habe ich ja erzählt, wo ich im Regen da so schnell unterwegs war, da, die konnten es nicht fassen, nicht mal der Pichi, die haben es gar nicht geglaubt, dass man so schnell im Regen, ich war jung, ich habe die richtige Reife drauf gehabt. Ich weiß nicht, wie heute, der Bandini hat das Feld angeführt im Regen, der ist vor mir gefahren mit einem P4 Ferrari, mit so einer riesen Kiste, die ging ja wie die Sau. Und ich bin noch kurz bevor es zurückging, bin ich vorbei, ich habe den gar nicht mehr gesehen. Und dann war ich hinter Colin Davis, war auch Werksfahrer von Porsche. Ich habe gedacht, sag mal, wieso fahren die so lang? Ich bin da, es ist unglaublich, wie hat irgendwie, entweder war ich zu blöd dazu, dass ich gemerkt habe, wie es gefährlich ist. Aber das ging so super und dann aus, gerade kurz nach Start und Ziel, wo ich dann in die zweite Runde ging, dann habe ich das Ding, habe ich es kaputt gemacht. Ich habe natürlich Pech gehabt, weil da kam Wasser runter und Lehm und Dreck und in der Spitzkehre hat es mich rumgedreht. Und da bin ich da rückwärts an die Mauer und da war das Auto hin natürlich. Aber toll war es dann am Nürburgring, wo ich es dann wieder rausgehauen habe. Ja, oder Hans klar. Dann gesagt hat, also mit dem will ich nicht mehr fahren.
Gab es mal so, Ferrari, wäre das mal so ein Ding gewesen, wo Sie gern gefahren wären?
Nee. Ich habe eigentlich nicht. Ich war da bei Porsche, war ich da total happy, wo ich da relativ viele Rennen gefahren bin. Und Formelautos bin ich ab und zu, war eigentlich nie ein Thema, weil ich habe da schon mitgekriegt, dass das Risiko da gleich mal 3 ist, wenn du offene Autos fährst. Und deshalb war das eigentlich, habe ich da eigentlich das gar nicht forciert. Ich weiß noch, der Rennleiter von Hockenheim, der Motorradrennfahrer, absolute Weltklasse, der war damals Rennleiter. Da sagt der Mensch, Dieter, so wie du fährst, du musst Formel 1 fahren, hat er gesagt.
Haben Sie es mal ausprobiert? Gab es da mal Testfahrten?
Ja, ich bin nur mal mit BMW da, mit der Honda ist ein Bild, wo wir, da war der Gerhard Miller, ich und noch ein Amerikaner, haben da Tests gefahren. Und zwar hat BMW so einen Apfelbeckmotor. Mhm. Und da haben wir in Hockenheim haben wir da Testfahrten gemacht.
Okay.
Das war aber, da war der Gerhard Miller und ja, die haben aber nicht unbedingt einen ausgesucht, sondern die haben das Auto halt ausprobieren wollen, ob man da eine Chance hat zum Fahren.
War nichts für Sie?
Nee.
Formel, das war zu gefährlich.
Ja, nee, das war natürlich, das ist ja klar. Je schneller die Dinger, je interessanter wird es natürlich. Aber du musst dann natürlich auch überlegen, ob das unbedingt das Richtige ist.
Das
ja,
richtig
okay.
Ist.
Und dann ging es ja dann irgendwie, wo der Unfall war im Nürburgring in Macau, dann war ich ja bei Zagspeed als Teamleiter noch ein paar Jahre, habe einen Vertrag gehabt von Ford und der Kranefuß, der hat immer, da müsste ich x-mal nach Köln kommen. Da sage ich, was soll ich jetzt schon wiederkommen? Sag ich, du kommst am Montag, bist um 10 Uhr da, wir reden, bis wir nicht mehr kennen und dann gehst du wieder heim. Das war, er war immer super. Und dann war der Lothar Pinske, das war ja dann sein Adjutant, das war okay, der hat auch viele Freunde gehabt, wo er gestorben ist, da war keiner einziger außer mir und Rainer Braun bei der Beerdigung.
Das sagt Rainer Braun auch so oft.
Ja.
Also. Die ganzen, dass da, das ist immer erstaunlich, wie wenig Leute dann da kommen. Ne?
Ja.
Ja. Schlimm, ne?
Ja, ist traurig, ja. Traurig ist das. Aber okay, und dann ging das zu Ende und dann habe ich die Chance gehabt, in Vorruhestand zu gehen. Weil mein Freund Norbert Haug, der war auch ganz glücklich, dass ich nicht dabei war und ich noch viel mehr. Und dann habe ich einen Handschlagvertrag mit AMG. Bin da viele Tests gefahren mit diesen Raketen, wo die damals gebaut haben, diese SLR,
ja,
wo sie da 20 Stück gebaut haben. Und die Autos hat mein ehemaliger Mechaniker, wo die Zagspeed Escorts gebaut hat, der war bei AMG und die haben in Osweil diese Autos gebaut, 20 Stück, die brauchten die zur Homologierung.
Diese CLK GTR.
Ja, genau. Und die Dinger, die das war ein tolle Auto, es war bis am Anfang unheimlich schwierig, mit den Dinger anzufahren und so weiter. Auf jeden Fall, er ist der Helmut Barth, ist der. Der ist am Anfang auch ab und zu mal einen Test gefahren. Dann hat er aber zweimal die Auto rausgeschmissen und dann haben sie mich wegen jedem Scheiß, musste ich nach Osweil, das war nicht weit bei Ludwigsburg, musste ich kommen. Also das mit Köln, mit dem Kranefuß, da bin ich ja immer 700 Kilometer, 800 Kilometer hin und zurück gefahren. Wenn ich da komme schon nach, was haben wir zum Reden, ja, ich weiß es auch noch nicht so richtig. Dann bei AMG, das ging dann, da war der, kennen Sie den Namen, Domingos Pietat?
Den Namen kenne ich natürlich,
ja, ja, natürlich.
Ihn kenne ich leider nicht.
Sicher, und der war ja bei AMG und der hat natürlich international die großen Kontakte zu Brunei gemacht, ja, und so weiter. Der war absolut super, der hat da 4-5 Sprachen gesprochen und der HWA, der Hans-Werner Aufrecht, der war froh, dass er den gehabt hat, der. Aber der hat Storys immer erzählt. Ich war auch öfters mit ihm unterwegs. Und der hat natürlich immer in den Business-Fing eins gehabt. Dann hat er gesagt, ihr geht mit rein. Ja, Moment, ich dürfe nicht mit rein. Das ist meine Bodyguard. Und weil er ist ja nur erster Klasse geflogen, klar.
Natürlich.
Doming, ein toller Typ war das.
Na, der auch.
Wahnsinn. Und der hat immer die Geschichte erzählt. Die tollste Geschichte, durfte immer bloß das Stichwort geben. Von den Motorradrennfahrern. Einer von ihnen war ein guter Kumpel und da ist er immer hinter drauf gesessen, öfters mal.
Okay.
Und wenn ich gesagt, erzähl mal, dann hat er 2 Stunden lang von dem Motorradding erzählt, wie das sich da in Kurve und nein, und ich gleich auf die andere Seite gelegen, vor lauter Angst, wenn der das Ding so runtergewinkelt hat, Domingos.
Also Motorradrennen sind Sie aber nicht gefahren, das haben Sie ausgelassen.
Nee, das, aber ich gucke die mit Begeisterung an.
Ja, MotoGP, ne?
Ja.
Sie sind ja tatsächlich eigentlich, also Rallye gefahren, Rundstrecke, Sprintrennen, Langstreckenrennen, was hat Ihnen am besten gefallen?
Wo ich dann bei Mercedes die große Rallye da gefahren sind in Argentinien und waren ja wochenlang unterwegs. Und ich kann mich erinnern, irgendwann habe ich mal so Evi Röskvist, die war ja auch Superstar war damals als Frau, sagte, du, ich habe da jetzt keine Lust mehr. Da bin ich so weit, immer so lang weg zu den Rallyes und auf verreckt die Kiste und dann kommst du, brauchst ewig, bis du wieder daheim bist. Ich fahre, glaube ich, lieber Rundstreckenrennen. Wenn du der Karre verreckt, bist du bald in die Boxe wieder. Ja, das war wirklich eine Überlegung von mir, weil die Rallyes, die waren mit riesen Aufwand, mit Training und was alles.
Ja, stimmt.
Ich bin da, Mensch, Coupe des Alpes und alles, was da gefahren, Deutschland-Rallye, Rallye Polen habe ich mal gewonnen.
Ja.
Weiß ich noch, wie heute. Der Böhringer war eigentlich die Nummer 1. Und die letzte Spezialetappe sehe ich noch Kurve, Bremsspuren und dann ging es runter. Da denke ich, ich werde verrückt, das war bestimmt der Eugen. Und das war der. Und dann habe ich gewonnen, weil der rausgeflogen ist. Ich sehe noch heute die Bremsspuren. Da sagt der Blödmann, der ist nicht weg von der Bremse. Der ist bis zum Schluss halt draufgeblieben. Und dann ging es abwärts. Oh. Polen-Rallye. Mensch, Meier, das war eine tolle Zeit. Oder natürlich auch Akropolis, wo wir mit den, wir sind damals mit den 300, nicht, zwei Pagode, die SL-Pagode kennen Sie ja.
Ja, na klar.
230, 250, ja. 28, sind wir damals gefahren und im Geröll und so weiter, da gingen die unheimlich gut. Und ich hätte um ein Haar damals die Akropolis gewonnen, wenn ich nicht, zum Schluss haben wir uns verfahren, haben da 2 oder 3 Minuten Strafe bekommen. Da hat uns ein Polizist in die falsche Richtung geschickt. Wir hätten es tatsächlich damals alle. Und ich habe auch noch jede Menge Bilder, genauso wie ich gewonnen hätte. Unter der Akropolis, König Konstantin, weiße Ding an. Und hat mir da die Pokale übergeben. Kann ich Ihnen zeigen, Bilder ohne Ende.
Tolle Erinnerung, oder?
Ja, wirklich. Okay. Und wenn ich da ab und zu mal eingeladen bin und gebe da, gerade wenn so SL-Club, da Pagode, es gibt ja, weiß ich nicht, ich zeige Ihnen die Bilder, die können es nicht fassen. König Konstantin überreicht die Pokale.
Gab es eine Strecke, die Ihnen ganz besonders lag?
Naja, gut, Nürburgring.
Ja.
Und dann, Mensch, in Brünn war eine tolle Strecke. Da war der Jochen und ich mehr. Ich habe das damals, war der Hesemann, die Holländer mit den Alpha waren da so schnell. Habe ich damals gewonnen. Und die Strecke war ja kriminell. Das war, im Autobahn Sport kommt ein Bericht drin. Da kommen sogar Bilder, wo ich vorne bin und der Mast dahinter, da durch die Häuserschlucht, wo es da zugeht. Und ja, da haben sie die Autos zerlegt, war eine Katastrophe. Aber war eine tolle Strecke, also ich bin da unheimlich gern gefahren. Und ich weiß noch im Training, wenn ich mit dem Jochen, ist vorne weggefahren und das Ding rund und ich weiß dann, da hat es geregnet, da war unten Kopfsteinpflaster. Und dann ich habe schon lachen müssen, wo der da mich überholt hat. Und den Kopfstein hat er nicht bremsen können. Dann ist er mal Brunnen vorbei und ist besser runtergeflogen. Und ich habe noch gewonnen im Training. Und ich habe damals auch vor dem Jochen gewonnen. Damals. Ja, zum Schluss, was interessant war, in Hockenheim, da den Speed Day, wo ich da gemacht habe. Ja,
das müssen Sie das mal erzählen, dann, was das war.
Das war dann eigentlich, ich habe da einen ganz tollen Kontakt hat zu dem Schwenninger, der war der Chef von Hockenheim und der hat die Strecke vermietet. Und wenn ich da gesagt habe, du können wir mal am Samstag, ist da was los? Nee, da kannst du kommen. Und da sind wir da mit 10, 12 Autos danach gefahren. Dann habe ich immer ein Slalom im Fahrerlager ausgesteckt und mit Stoppo und so weiter. War ganz toll. Und dann später sind wir auf Trennstrecke gefahren. Mhm. Und das ging. Ich sage ja, ich habe das 15 Jahre lang gemacht, jedes Jahr zweimal, im Sommer und im Spätherbst. Und das hat sich immer mehr, waren da immer mehr und tollere Autos und jeder wollte kommen. Und zum Schluss ist mir das fast zu, da waren ich habe Bilder, da waren 200 Leute beim Mittagessen. Und dann haben wir die tollste Veranstaltung gemacht. Und ja, wie gesagt, vom Bernd Mailänder, alle waren da dabei. Und sind da gefahren. Und da war die tollste Autos. Ich bin da Bugatti gefahren, LaFerrari. Und das Tolle war, die haben mir gesagt, Dieter, willst du mal mit dem Auto fahren? Ich war auch die ganze Zeit umfahren. wo ich nie dazukommen wäre zu solchen Autos.
Welches Auto hat Sie am meisten beeindruckt? Gibt's das?
Ja, der LaFerrari. Der Bugatti, der ging aber los, geradeaus richtig schnell. Ein Freund von mir von Frankfurt, der hat schon immer so ein Ding gehabt. Und wo der gefahren ist, wenn der richtig Gas gegeben hat, der war nach 5-6 Runden waren die Bremse am Arsch. Das war alles vorbei.
Bei welchem?
Bei Bugatti.
Bugatti?
Ja.
Zu schwer?
Ja, viel zu schwer. Also wo ich gerade mit diesen CLK, GTR, wo ich mit denen war, ich viel unterwegs auf der Autobahn und so weiter. Und die Dinger, die sind also locker 320, 330, 340. Und ich bin das auch wirklich öfters mal ausgefahren. Aber das war insofern, wenn du mal ein paar Autos vorne siehst, ein paar LKW, zwei, drei Stück hintereinander, dann musst du schon mal langsam machen. Weil wenn da einer rauskommt oder wenn ein PKW noch rausfährt, weil der Lastzug rauszieht, da kannst du nicht mit 330 vorbeifahren. Dann musst du total bekloppt sein. Ja, ja. Aber du konntest natürlich, wenn die Strecke frei ist, kannst du schon richtig. Ich bin mit meinem Bruder, und zwar war das nicht der GTR, sondern das DTM-Auto, das sie gebaut haben. Ding hat ja auch weit über 450 PS gehabt. Mhm. Und da bin ich mit meinem Bruder, der ist da mitgefahren, wir sind innerhalb von 4 Wochen 40.000 Kilometer gefahren.
Mit dem DTM?
Mit dem DTM, also nicht Rennauto, sondern dem Straßenauto.
Die Straßenbasis,
okay. Das Ding, das ging ja, das ist der Wahnsinn, wie das ging. Und da sind wir, bin ich morgens um 4, 5 auf der Autobahn, bin da meine 800 Kilometer gefahren, habe es meinem Bruder gegeben. Und dann haben wir da wirklich, ich habe eine Aufzeichnung da 40.000 Kilometer gefahren, weil die wollten unbedingt, die haben Probleme gehabt mit den Kolben und die wollten Kilometer, aber richtig mit. Okay. Und ich weiß noch, ich habe da immer so eine Karte gehabt, wo ich auftanken konnte. Und da habe ich damals zum zweiten oder dritten Mal gedacht, also das kann ja überhaupt nicht sein. Die Karte werde ich jetzt versuchen, sperren zu lassen. Weil so viel Benzin, wie sie da tanken, das kann nicht sein. Ja, ich weiß nicht. Ja, die in der 40, 50 Liter brauchen eigentlich die Dinger.
Ja, wenn du da unter Volllast, ne?
Und wenn du da nachts, Mensch, auf der Autobahn 7, wenn da LKW gefahren sind, du bist da mit 350 oder 340 vorbei, die haben hinten 3 blinkt und.
Sind Sie kurz vom Gas noch ein paar Flammen geworfen?
Ja, nee, das war ja schon klar, das ist ja total bekloppt.
Haben Sie eigentlich mal selber so historische Autos gehabt? Oder
nee.
So irgendwelche Rennautos?
Nee, ich habe die mal, immer, Porsche Carrera, wenn ich den heute noch hätte, das wäre mir so viel Geld wert, das ist unglaublich. Mhm. Aber ich habe immer die Dinger wieder verkauft, um wieder ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Ja, so war's. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich dann praktisch immer plus mit Werksauto fahren konnte.
Ja, okay. Also manchmal hat man die auch übernommen, aber Sie haben auch keinen klassischen Wagen jetzt aktuell oder sowas.
Nee.
Noch, ne? Und geschraubt haben Sie auch nie, oder?
Nee.
Also
ich habe wohl immer, mit dem Rolf Wüderich, wo ich mit ihm zusammen war, der hat ja gestottert, der Rolf Wüderich.
Okay.
Und wo wir trainiert haben, Aufschrieb trainiert und so weiter und dann den geprüft haben, sagt der, da vorne kommt der Triumph schon vorbei, Kreuzung hat er gemeint. Und das war so unglaublich, ich konnte zum Schluss genauso stottern wie der.
Hat er mal was erzählt von dem Unfall?
Nee, eigentlich nicht, da ist ja so viel in der Zeitung gekommen. Da ist der mit dem unterwegs gewesen, mit dem so einem 50er Spider.
Ja, genau.
Und sind da auch verschiedene zu Rennen gefahren und er hat den betreut. Und dann ist irgendwann auf einer richtig schneller Straße ein Auto reingekommen und da sind sie drauf. Und dann war der lange Zeit war im Krankenhaus und ging ihm beschissen.
Der hat sich auch umgebracht, der Rolf Wüderich.
Ja, der ist auf der Autobahn ist er mit dem Auto irgendwo drauf gefahren. Ja, der Rolf war natürlich ein toller Mechaniker. Total verrückt. Ich kenne noch Geschichten von dem, war er bei Greidler angestellt, eine Zeit lang. Und da ist er abends um 5 Uhr mit seinem Gretner Motorrad, ist er immer rausgedüst. Und der ist angekommen und der Pförtner hat immer Schranke hochgemacht und einmal war der Pförtner hat ihn nicht gekannt und er hat einen riesen Abflug gemacht, weil er unter den Schrank geflogen ist. So, aber das ist hundertprozentig.
Er hat aber nicht gebremst. Also
der denkt, die geht ja auf. Rolf Wiederich, der war unglaublich. Und er hat natürlich immer Frauen und Dinge, das war immer ganz wichtig. Der Rolf Wiederich.
Gab es einen Lieblingsfahrer von Ihnen, mit dem Sie das Auto geteilt haben?
Das war der Martin Braungart.
Ja.
Der konnte selber richtig gut Auto fahren, war Ingenieur und ja, da gibt's, ich sage ja, Geschichten von Argentinien, Stadt, irgendwann 800 Kilometer und dann irgendwann, wo es dann Tag wurde, der Böhringer hat dann schon überlogen, da war mein Beifahrer stocksauer, weil der uns auf der Gerade überholt hat, der hat 20 PS mehr gehabt damals, okay, das war kein Problem natürlich. Und als sich der tut, halt an, ich muss pinkeln. Hast du einen Vogel? Wir fahren rein, ich kann euch nicht anhalten, dass du pinkeln kannst. Ja, wir haben doch da bei so Wasserdurchfahrten da so ein Ding, so eine Kanne da gehabt, wo man da drüber stülpt. Da sagt er, oh ja. Und hinter dem Hintersitz hat er die vorgeholt, hat dann reinpinkelt, hat es zum Fenster rausgehoben und ist alles hinter wieder reingekommen. Der wollte anhalten. Ich soll anhalten, er muss pinkeln. Martin Braungart, das haben wir noch lange vorgehalten.
bei welchem Werksteam haben Sie am liebsten, sind Sie am liebsten gefahren?
Ja, das war damals natürlich als junger Kerl bei Mercedes.
Bei Mercedes?
Ja.
Weil es einfach.
Ja, das war so weit weg von 0 auf 100. Mhm. Und dann haben wir meine größte Erfolge habe ich mit Ford gehabt, keine Frage. Mhm. Aber das war damals, ja, okay, du bist jung, hast die Chance da mit einer ganz großen damit zu machen. Das war eine tolle Zeit. Mein Gott, was wir da Rallyes gefahren sind und Wahnsinn. Und dann später natürlich auch die mit Ford, wo hat Ford damals Afrika Safari gewonnen, ein Engländer. Und der Nirpas, der hat gesagt, Mensch, Meier, jetzt haben wir damit ganz billig die Rallye gewonnen, machen wir nächstes Mal ganz groß. Und hat da drei Autos eingesetzt, Cabris. Wir waren da wochenlang zum Training, haben alles abgefahren. Und es war damals mit dem Cabri, Kugelfischer Einspritzbunde, die haben da 320 PS gehabt oder so. Aber Rallye-Autos, da sind wir mit drei Autos sind wir da gestartet. Und alle drei sind ausgefallen. Und die ganzen Journalisten, wo der runterfliegen lassen hat, die haben natürlich, ja, das war natürlich nicht gerade.
Das, wo wir sie schreiben wollten.
Ne? Ja, sicher. Und zwar vorher ohne Aufwand gewonnen. Ja. So geht es manchmal auch schief.
Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage schon.
Ja.
Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl ausgehen sollte und Sie kriegen nochmal 50 Liter zum Verfahren, in welchem Auto und auf welcher Strecke machen Sie das?
Ich habe letztes Jahr so eine A-Klasse gehabt mit 310 PS. Und da gibt es die gleiche, die wollte ich aufs nächste Jahr bestellen, mit 421 PS. A-Klasse, gelb wie ein Postauto. Es ist der Wahnsinn. Wenn ich da auf die Schwäbische Alb gefahren bin, wo wenig Verkehr ist, da kannst du ein richtig Auto fahren. Und das Ding geht wie die Sau. A-Klasse, 421 PS von AMG, auf Allrad. Der
Schwäbischen Alb.
Ja, Schwäbische Alb, Geheimtipp.
Kein altes Auto. Kenne
mich da gut aus, weil da hat mein Großvater eine Jagd gehabt und wir sind da oft auch jetzt noch, jedes Jahr ein paar Mal dort. Und da hat es tolle Straßen und keine Autos. Oder höchstens kommt mal einer ungeschickt, das wäre echt blöd.
Ja. Herr Glänzer, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, hat mir auch schon Spaß gemacht.
Das war Dieter Glemser und nachdem auch Andi Preuninger seine letzten 50 Liter auf der Schwäbischen Alb verfahren würde, muss ich mir das vielleicht doch mal genauer ansehen dort. Danke fürs Einschalten, vergesst auch nicht meinen YouTube-Kanal, dort gibt es regelmäßig neue Videos mit dem eben im Interview erwähnten Rainer Braun, mit Professor Fritz Indra und meinen zahlreichen Gästen der alten Schule. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.